Und ich glaube, so dieser Zusammenhalt in der Familie ist extrem wichtig. Ich bin der Meinung, die Familie ist eines der wichtigsten Konzepte in unserer Gesellschaft. Und ich finde es sehr, sehr traurig, dass das politisch die letzten Jahrzehnte sehr stark eher in eine andere Richtung gegangen ist und so die familiären Werte nicht mehr so hoch ja, geschätzt werden, wie das vielleicht noch vor vielen Jahren war. Es wird eher so ein bisschen als rückständig betrachtet, aber ich bin überzeugt, dass Familie eigentlich so das wichtigste gesellschaftliche Konstrukt ist, das es überhaupt gibt.
So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich diesmal Harald Betz eingeladen. Er ist freiberuflicher Berater für Banken-IT, Bitcoiner und Autor des Buchs Mises Geld. Das hat er zusammen mit seiner Frau geschrieben. Und er betreibt auch den gleichnamigen YouTube-Kanal und spricht dort über den digitalen Euro, Bitcoin und Ökonomie-Themen. Außerdem, deswegen passt er auch wieder mal so gut zu meinem Kanal, ist er Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Und ich bin Harald, ich glaube, wir haben uns, ne, auf der Messe, also auf der Konferenz letztes Jahr in Ingolstadt das erste Mal persönlich getroffen. Und ich habe ihn halt schon lange wahrgenommen als denjenigen, der so das Thema Euro und vor allem eben auch den digitalen Euro super erklären kann. Und dann habe ich natürlich auch, nachdem ich ihn kennengelernt habe, sein Buch gelesen. Dieses habe ich wirklich gelesen. Und zwar, ich habe gerade gesagt, also quasi verschlungen. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Nachmittage gebraucht, weil es eben ein spannender Thriller, ein Roman ist, den man zu diesem ganzen Thema lesen kann und dabei nebenbei quasi sehr, sehr viel lernt. Trotzdem habe ich Harald jetzt eingeladen, damit er uns heute ein bisschen mal mitnimmt auf das, zu dem Thema Euro und eben auch, was ist eigentlich dieser digitale Euro und was sind da für Chancen, aber vor allen Dingen eben auch für Risiken drin versteckt. Harald, ich freue mich total, dass du da bist und dir heute die
Ja,
Zeit für uns nimmst.
ja. Hallo Susanne, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir miteinander sprechen können.
Ja, super. Erzähl doch erstmal so ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du so ganz genau?
Gut, ich bin freiberuflicher Berater für Banken-IT. Also meine Kunden sind Banken, Sparkassen und Rechenzentren. Die meiste Zeit verbringe ich da zu Hause in meinem Arbeitszimmer, in dem ich auch jetzt bin. Ich würde mal sagen, ungefähr 90% und die restliche Zeit bin ich dann beim Kunden irgendwo in Deutschland, meistens im Frankfurter Raum. Das prägt allerdings auch so unser Familienleben, weil auch Bettina selbstständig ist und eben weitgehend von zu Hause arbeitet. Und das ist auch schon sehr lange so. Dadurch hat sich so das Familienleben so eingeprägt, dass wir sehr, sehr viel ja zu Hause dann auch gemeinsam mit den Kindern frühstücken, teilweise Mittagessen, Abendessen können. Das nehme ich sehr angenehm wahr. Das gefällt mir auch, wenn die Kinder jetzt schon fast aus dem Haus sind. Also der Große, der ist 21, der war schon temporär mal aus dem Haus, gönnt sich gerade ein freies Jahr und aus Kostengründen ist für dieses freie Jahr Hotel Mama und Papa auch noch ganz praktisch. Und der Kleine war eine Weile mal im Ausland. Also wir waren auch probehalber quasi schon mal zu zweit.
Okay.
Genau, nee, und ja, wir leben im bayerischen Süden, in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Das ist eine sehr schöne Gegend, um Sport zu machen, um Rad zu fahren und um Berg zu steigen. Und das nutzen wir natürlich auch entsprechend aus. Also wir sind da alle vier recht sportlich und ja, so verbringen wir unsere Zeit.
Ja, super. Das mit dem ältesten Kind, das wieder zurückkommt, das kann ich gerade auch nachvollziehen. Unsere ist jetzt auch gerade vor ein paar Tagen wieder erstmal eingezogen, geht aber jetzt erstmal wieder nach also nicht wieder, sondern nach Australien, ist dann erstmal wieder weg, wollte ich sagen. Also insofern bei uns nur eine Übergangsphase.
Okay.
Genau. Ja, erzähl mal so ein bisschen, wie du zu diesem ganzen Thema, also jetzt noch gar nicht Bitcoin und so weiter gekommen bist, sondern so in dieses Banken-, Geld-System, Thema, wie bist du da überhaupt dazu gekommen?
Ja, ich habe ja im zarten Alter von 16 Jahren eine Banklehre gemacht und festgestellt, so diese ganzen Finanzthemen, die interessieren mich. Und ich habe dann auch selber alles ausprobiert. Ich war dann 10 Jahre bei einer Sparkasse beschäftigt bis Anfang 2000 und habe da alle möglichen Dinge ausprobiert. Ich war in der Vermögensberatung, hatte persönlich zugeordnete Kunden, die ich beraten habe. Heutzutage würde man vielleicht sagen, ja so, ja, Family Office nicht ganz, aber ein paar Level drunter. Und habe da sehr viel Wertpapiergeschäft gemacht, hatte eben auch mit Termingeschäften und solchen Dingen zu tun. Und mich hat es auch selber persönlich sehr interessiert, habe selber alles Mögliche ausprobiert, auch oft Lehrgeld bezahlt. Da lernte ich dann am besten, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und so das Interesse am, ich sag mal, am klassischen Bank- und Wertpapiergeschäft hatte ich im Grunde dann seit der Ausbildung eigentlich immer weiter. Das war so eine Mischung aus Hobby und Beruf. Und als ich dann so 2015 ging es dann so los, dass ich zufällig mal über Bitcoin gestolpert bin. Und in dem Zuge habe ich mich dann auch tiefer mit dem Thema ja, Geldsystem befasst. Das hat noch ein paar Jahre gedauert. Ich würde mal sagen, eher so 2020 ging das dann los. Da bin ich über die österreichische Schule, also über die Ökonomen Hayek, Menger, Mises, Rothbard, dann auf diese Wirtschaftstheorie von der österreichischen Schule gestolpert. Und da spielt natürlich die Geldtheorie eine massive Rolle. Und das fand ich dann extrem spannend, mich da intensiver damit zu befassen. Weil interessant ist ja so dieses ganze klassische Bankenthema und Börse, da hast eigentlich zwar immer damit zu tun, ja, und die Aktie, was hat die für Bewertung? Was hat die für Kennzahlen und. Aber du befasst dich eigentlich nie damit, mit dem Geld, in dem das Ganze gemessen wird. Finde ich irgendwie im Nachhinein total interessant, dass das Wesentliche, nämlich so der Maßstab, den du benutzt, um deine Kapitalanlagen zu betrachten, das ist irgendwie da komplett außen vor. Ich hatte zwar im Rahmen meiner Bankenausbildung und Fortbildungen auch mal so Volkswirtschaft und so, aber das hat man wirklich nur gestriffen. In die Tiefe bin ich da erst eingestiegen, so ja, 2020, als ich mich da mit der österreichischen Schule auseinandergesetzt habe. Fand ich halt irre spannend, weil das für mich die stimmigste Erklärung des Wirtschaftssystems war, die ich bisher gehört habe. Also es ist halt in sich etwas, wo ich sage, okay, macht für mich total Sinn.
Dann würde mich jetzt bei der Stelle interessieren, als du damit so angefangen hast, ne, und ich sage jetzt mal Jahrzehnte schon im Bankensystem unterwegs warst, wie war das für dich zu verstehen, dass du wesentliche Teile dessen, was du da die ganze Zeit gemacht hast, irgendwie gar nicht, also ich sag mal jetzt hinterfragt, also stimmt das überhaupt irgendwie, dass du da nochmal so neue Erkenntnisse dazu hattest? Wie ging es dir damit und was hat das für dich ausgelöst?
Also bei mir, vorher war bei mir im Kopf drin, du musst dir die richtigen Anlageformen auswählen und die sich am besten entwickeln. Also ich habe immer von der Brille her drauf geguckt. Also was musst du jetzt kaufen und wann musst du es wieder verkaufen? Das war immer so, was in meinem Kopf drin war. Seit ich mich mit der Geldtheorie tiefer befasst habe, ist dann irgendwann so gekommen, ja, jetzt warte mal, Moment. Eigentlich geht alles, was Sachwerte ist, im Wesentlichen immer nach oben. Das kennt im Großen und Ganzen, wenn man es wirklich auf lange Sicht betrachtet, auf Jahrzehnte, ja nur eine Richtung. Woran liegt denn das überhaupt? Und dann habe ich mir eben diese Mechanismen erstmal näher angesehen und festgestellt, ja, okay, du hast bisher überhaupt nie betrachtet, dass Geld ja durch die Notenbank erzeugt werden kann, sich die Menge verändert, die interessanterweise primär immer mehr wird. Und deswegen ja auf der anderen Seite die Sachwerte, die sich nicht im gleichen Maße mitvermehren, da gibt es ja irgendeine Ungleichheit, irgendein Ungleichgewicht. Und so diese Erkenntnis, die fand ich extrem spannend. Und seitdem tue ich mich auch leichter mit Volatilität von Sachwerten umzugehen, weil mein Gott, dann schwankt es halt mal ein bisschen. Aber wenn man sich das Ganze auf lange Sicht ansieht, so lange die Notenbankpolitik, die Geldpolitik so ist, wie sie jetzt die letzten 50 Jahre war, wird sich daran nichts ändern. Und man muss nur gucken, dass man nicht in Euro spart, weil da ist halt das Problem, dass die Werthaltigkeit auf längere Sicht schlichtweg nicht gegeben ist.
Kannst du das? Ich habe es ja schon mal, ich glaube, es war die dritte Folge, da habe ich das Geldsystem schon mal erklärt. Wer, ne, da jetzt noch mal tiefer einsteigen will, darf gern die Folge hören oder sich gerne auch bei Harald noch mal auf seinem Kanal weiter rumtreiben. Aber so mal so einen groben Überblick. Du hast gerade gesagt, ne, Geld wird von der Notenbank erzeugt, Tendenz von Sachwerten geht immer nach oben. Eurowert geht tendenziell eher nach unten. Kannst du so einen groben Überblick mal geben, wie dieser Zusammenhang entsteht?
Okay, also so die grundsätzliche Idee, 1971 hat man ja den Goldstandard temporär bis heute ausgesetzt. Damals war es ja so, zumindest teilweise war eben die Währung durch Goldreserven gedeckt. War auch schon aufgeweicht bis zum geht nicht mehr, aber zumindest in der Theorie war es noch so. 1971 hat man gesagt, ja, okay, wir heben diese Golddeckung auf und die D-Mark oder Euro, Die D-Mark war eben so konzipiert, dass man sagt, okay, wir haben hier Geschäftsbanken und diese Geschäftsbanken, die vergeben Kredite. Immer wenn die einen neuen Kredit vergeben, erzeugen sie neues Geld. Aber es besteht ja eine Beziehung zur Realwirtschaft, weil die Geschäftsbank, die möchte den Kredit ja irgendwie wieder haben. Das heißt, die vergibt den Kredit eigentlich nur für sinnvolle Investitionen. Ich baue ein Haus, ich gründe ein Unternehmen und, und. Und solange praktisch diese Beziehung einigermaßen intakt ist, dass ich praktisch Kredite nur für sinnvolle Investitionen rausgebe, ist es in der Theorie wahrscheinlich auch durchaus ein Ansatz, den man sich vergegenwärtigen kann. Also so dieses, das Geld wird aus dem Nichts ohne Gegenwert erstellt, ist deswegen beim Fiat-Geldsystem eine nicht ganz korrekte Aussage, weil du hast ja auf der anderen Seite irgendwas, was du damit machst. Und das ist aber der wesentliche Punkt. Was machst du denn damit? Wenn ich da jetzt neuen Wohnraum schaffe, neue Maschinenbau, Erfindungen mache und, und. Also sprich gesellschaftlich irgendwie Wohlstand erzeuge, ich nenne es jetzt einfach mal so. Mhm. Ja, dann funktioniert das wahrscheinlich nur ganz gut. Aber jetzt kann man sich ja vorstellen, wie wenn ich jetzt in der Familie bin und sage, oh, jetzt kaufen wir uns ein Haus, dann haben wir praktisch, sparen wir uns die Miete und, und. Also wenn man sich so, also seine Investitionen plant und sagt, okay, jetzt kaufen wir uns vielleicht ein zweites Auto, weil dann jemand einen anderen Job nur machen kann und, und. Also das geht ja alles eher so in Richtung längerfristig Investition, es kommt dann auch wieder was zurück. Wenn ich jetzt aber sage als Familie, ja, ich kaufe mir jetzt den neuesten Flachbildfernseher, den Urlaub finanzieren wir auf Kredit und, also ich mache nur Konsumschulden. Ja, dann ist halt auf der anderen Seite auch nichts da. Und die letzten Jahrzehnte sind halt geprägt davon, dass diese ganzen Schulden primär für Dinge gemacht wurden, wo halt nicht so viel da sind. Wenn ich also Schulden mache, um das Rentensystem zu füllen, ist nur Umverteilung. Wenn ich Schulden mache, um irgendwelche Wahlgeschenke einzulösen, um der Wählergruppe XY wieder irgendwas zukommen zu lassen. Wenn ich, das ist der nächste Punkt, die Notenbank ist berechtigt, die Zinsen für die Kredite festzulegen, den Leitzins. Und das führt jetzt dazu, wenn ich diesen Zins massiv nach unten setze, dann ist der Anreiz, Kredite zu nehmen, natürlich viel größer, weil es ja viel billiger ist. Und wir hatten ja auch schon Zeiten, da waren die Zinsen bei Null. Und das führt jetzt dazu, dass sich auch Investitionen, die sich im Normalfall überhaupt nicht rechnen würde, irgendwo eine Immobilie zu kaufen, die faktisch nicht vermietbar ist, aber schön gelegen, weil ich weiß, ja gut, die steigt ja dann eben wert. Das ist etwas, das würde ich bei einem Marktzins von 10% nicht machen, weil es einfach, rechnet sich nicht, ne? Also da müssten ja die 10% irgendwie reinkommen. Ist der Zins der Notenbank aber so niedrig, dass praktisch die unsinnigsten Investitionen plötzlich interessant werden, dann führt es dazu, dass es eben Fehlanreize gibt. Und diese Fehlanreize führen dann eben dazu, dass sehr viel Dinge gemacht werden in der Realwirtschaft, die unsinnig sind und eben keinen Wohlstand schaffen. Und das ist eine Entwicklung. Diese Sachen in Kombination, dadurch, dass die Zinsen künstlich extrem niedrig gesetzt wurden von der Notenbank, diese Anreize geschaffen wurden, sehr viele Investitionen zu tätigen, die nicht ideal sind. Das führt dann einfach dazu, ja, dass das Geld immer mehr an Wert verliert, weil sich praktisch so eine Schuldenblase aufbläst, die eine Geldmenge steigt und steigt, aber demgegenüber ist nichts, was real werthaltig ist. Und das ist etwas, was praktisch dazu führt, dass die, ja, das Geld an Wert verliert und gegenüber halt nur diejenigen profitieren, die halt frühzeitig in diese ganzen Vermögenswerte eingestiegen sind und diese Vermögenswerte halten. Und das ist ein Prozess, der ist sehr langsam. Und das ist ein Prozess, den kann man auch nicht vorhersagen. Also so Sprüche wie, der Krieg ist jetzt schuld, weil dessen das teurer ist. Ja, das ist ganz klar, wenn man es jetzt genau anschaut, es gibt bestimmte Punkte, kurzfristig ist das vollkommen richtig. Aber wenn man jetzt langfristig drauf sieht, dann ist es einfach so, dass das grundsätzliche Problem, warum sich viele jetzt keine Immobilie mehr leisten können, warum Immobilien so teuer geworden sind, das sind Dinge, die darin zu suchen sind, dass einfach, ja, das Geld irgendwo einen anderen Investitionspunkt gesucht hat. Und das waren halt in vielen Fällen Häuser, aber auch genauso Aktien, Gold, Bitcoin.
Ja, ja, super spannend. Vielen Dank. Aber man sieht schon, ne, es ist unfassbar komplex, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Und trotzdem ist ja das, der Mechanismus, finde ich, wenn man den mal verstanden hat, gerade für Familien super gut nachvollziehbar. Weil ich nehme es so wahr, dass wenn man, ne, also ich bin jetzt knapp über 50 und sehe, wie meine Generation heute und auch die nachfolgende Müttergeneration, mit der ich ja viel zu tun hatte, oder Familiengeneration, wie die heute arbeiten müssen, ne, wie wenig Zeit irgendwie bleibt und so weiter, gegenüber dem, wie ich aufgewachsen bin. So. Und ich finde, da zeigt sich das so deutlich, das, was du gerade gesagt hast, dass das eben eine, na klar, gibt es so Ausreißer, wo man sofort merkt, wie jetzt gerade dieser Tage, ja, Benzin geht irgendwie 20 Cent irgendwie hoch. Aber diese grundsätzliche Verschiebung des Wohlstands und der, ne, der Zeit auch, die wir irgendwie aufwenden müssen, um überhaupt diesen Wohlstand zu halten, das ist ja was, was auf das, was du gerade erklärt hast, zurückzuführen ist, oder?
So ist es ja. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, je mehr du umverteilst, desto schwieriger wird es auch für Menschen noch ja, Ertrag aus ihrer Arbeit zu ziehen. Also wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, du hast inzwischen eine Staatsquote von um die 50%, dann verteilst du ja jeden Euro, den jemand verdient, an irgendjemand anderen um. Was viele dann übersehen ist, so der, weil das ist ja die Folge daraus. Also es entsteht ein Ungleichgewicht, es gibt immer eine größere Schere arm und reich, die geht immer weiter auseinander. Die Leute, die frühzeitig verstanden haben, ich muss mein Kapital in Sachwerten parken, werden immer reicher. Diejenigen, die das nicht tun, deren Ersparnisse werden entwertet oder sie haben erst gar keine. Und ja, und sie krebsen halt immer so auf ja, einem Niveau rum und hecheln dem Ganzen im Hamsterrad hinterher. Und jetzt versucht die Politik natürlich da das Ganze wieder aufzubrechen, indem sie eben sagen, ja, da müssen wir diesen Reichen was wegnehmen und wir geben es dann den, den und den, also den, den und den kannst du ersetzen durch meine Wählergruppe. So. Und was jetzt aber viele, und das hört sich im ersten Moment ja auch gut an, ja, die sollen mal was abgeben, weil dann geht's den anderen gut. Das Problem ist, dass das erstens nur so Pflasterkleben ist, das funktioniert vielleicht mal temporär dann wieder für eine gewisse Zeit, aber was die meisten übersehen, bei diesen ganzen Umverteilungsprozessen, die der Staat macht, bleibt unglaublich viel auf der Strecke. Es ist nicht so, dass sich jetzt, was weiß ich, Betrag X auf der einen Seite abschöpft und das kommt eins zu eins bei dem anderen an. Es ist so, ich nehme irgendwo eine große Menge weg, 90% davon versinken in der Bürokratie, weil ich brauche dann das Umverteilungsamt, bla bla bla, ich brauche 10.000 neue Beamte, die kosten irgendwas, aber die produzieren nichts. Die gesamte Bürokratie, die wir uns leisten in Deutschland, in der EU, überall, die produzieren nichts, die schaffen keinerlei Wohlstand. Das sind lediglich Nettosteuerempfänger, die praktisch Steuergeld bekommen und nichts produzieren außer Bürokratie und Vorschriften. Und Vorschriften und Bürokratie schaffen keinerlei Mehrwert. Also auch wenn manche glauben, das wäre so, aber man kann von Bürokratie und ja und Vorschriften nichts essen. Da kriegt man keine Vermögenswerte, da kriege ich kein Dach über dem Kopf, da kriege ich gar nichts. Das versickert einfach im System. Und die anderen, die eben produktive Arbeit leisten, was auch immer, sei es jetzt, ob ich irgendwas ob ich Kindererziehung mache, ob ich hergehe im Krankenhaus arbeite, ob ich hergehe und Software programmiere, was auch immer. Also wenn ich irgendetwas schaffe, was nachgefragt wird, wo andere Menschen sagen, da habe ich einen Mehrwert davon. Diese Menschen müssen das mitverdienen, was die Bürokraten, ich drücke es jetzt mal so böse aus, ja, an Kosten verursachen. Und wenn ich jetzt natürlich diese ganzen Kosten habe, ja, irgendwer muss die mitverdienen und die bleiben dann auf der Strecke. Und das ist so eines der Hauptprobleme. Deswegen ist meiner Meinung nach ein wesentlicher Aspekt, man muss versuchen, diesen gigantischen bürokratischen Apparat nach unten zu fahren. Das ist so die einzige Möglichkeit, die ich sehe, um Familien auch wieder längerfristig zu entlasten.
Super wichtiger Punkt, den ich, glaube ich, hier auch noch quasi gar nicht angesprochen habe. Du hast gerade von der Staatsquote von 50%, glaube ich, gesprochen. Kannst du das mal so noch, also du hast gerade schon dann im Detail erklärt, aber so mal, was ist diese Staatsquote genau?
Ja, die Staatsquote ist der Anteil an Geld, das umverteilt wird. Also, simpler Beispiel, du guckst auf den Lohnzettel und wenn man jetzt den Durchschnitt aller Unternehmen, aller Arbeitnehmer nimmt und schaut, wie viel von denen, die irgendwas verdienen, geht dann irgendwo anders hin. Durch was auch immer, durch Umsatzsteuer, durch Einkommensteuer, durch Lohnsteuer, durch Sozialversicherung, durch Rentenversicherungsbeitrag, also alles, was es gibt, da verteilen wir inzwischen die Hälfte ungefähr um. Was vielleicht ganz spannend ist, vor ungefähr 100 Jahren lag die Staatsquote bei um die 10%. Das heißt, es ist nicht so, dass das von jeher so hoch war. Das ist gewachsen, es wächst, wächst und wächst. Und wir haben, glaube ich, weltweit die zweithöchste oder höchste oder zweithöchste Staatsquote. Also wir sind da inzwischen in
In Deutschland.
Deutschland die Spitzenreiter. Ja. Und gut, man muss jetzt auch dazu sagen, solche Statistiken muss man auch immer mit Vorsicht genießen. Da gibt es natürlich auch politische, ich sage mal, Motivationen, das in die eine oder andere Richtung drehen zu wollen. Aber es gibt auf jeden Fall einen groben Eindruck davon, wie viel umverteilt wird.
Ja, und ich meine, weißt du, selbst wenn du die Statistiken hinterfragst, und ich bin immer für irgendwie alles hinterfragen, vor allem Zahlen und Statistiken und Studien und so weiter, aber das, was wir wirklich als Familie erleben, ist ja genau das, ne? Wie du gerade gesagt hast, du musst ja nur auf deinen Lohnzettel, wenn du sowas hast, irgendwie gucken oder, ne, wenn du selbstständiger bist, auf das, was da irgendwie am Ende rauskommt. Und parallel dazu anschauen, was dir hier in Deutschland eigentlich noch an Wohlstand geboten wird. Gerade, ne? Infrastruktur, Bildungssystem und Familien wissen ein Lied darüber zu singen, irgendwie, wie es mit diesem Bildungssystem spürbar gerade irgendwie bergab geht, von der, ne, Ausstattung der Schulen über die, über das Bildungsniveau überhaupt. Also man merkt ja, man gibt eigentlich immer mehr ab. Auch Gesundheitssystem und so finde ich auch so bezeichnend irgendwie, ne? Wie viel man irgendwie reinsteckt und wie wenig inzwischen man dafür noch rausbekommt. Und das wird ja gerade in den letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahren wirklich krass immer weniger, was man bekommt für das viele Geld, was man abgibt. Und ne,
So ist es ja.
insofern ist einfach die Lebensrealität, spiegelt das ja wider, was du gerade sagst.
Ja.
Lass uns mal so ein bisschen zu diesem Euro-Thema kommen.
Gerne.
Ich würde vielleicht mal an der Stelle einsetzen, wo der überhaupt in die Welt gebracht wurde, wo unsere wunderschöne D-Mark, sage ich immer, getauscht wurde gegen den Euro. Und ich hatte ja damals schon, und da bin ich sicherlich nicht alleine, so dieses Gefühl, boah, da ist es aber da auch schon sprunghaft teurer geworden. Wie viel war das da Wahrnehmung? Was ist da wirklich dran? Und kannst du mal so ein, wirklich jetzt nicht so super im Detail, aber so einen Überblick darüber geben, was vielleicht an diesem ganzen Euro-Konstrukt schon irgendwie so ein bisschen, schwierig war?
Okay, also das Kernproblem bei der Euro-Konstruktion ist das, dass du unterschiedliche ja, Länder hast, die früher unterschiedliche Währungen hatten und jeder macht seine eigene Wirtschaftspolitik. Aber früher hatte jedes Land, das die eigenständige Wirtschaftspolitik machte, auch eine eigene Währung. Wir erinnern uns vielleicht noch, wir Älteren dran. Wir haben uns immer gefreut, dass der Italienurlaub jedes Jahr billiger wurde, weil man hat nämlich für seine D-Mark immer noch mehr Lira gekriegt. Lag einfach daran, weil die Italiener über Jahre hinweg einfach eine höhere Staatsverschuldung hatten, weil die einfach eine Geldpolitik betrieben haben, die eben sehr, sehr schuldengetrieben war. Und in Deutschland hatten wir die Bundesbank, die eben einen extrem restriktiven Kurs gefahren hat. Also verglichen jetzt mit den Italienern, was dazu geführt hat, dass die eigene Währung einfach stabiler war als die Währung in den ganzen Rotweinländern, sei mal so, also Spanien, Griechenland, Frankreich, Italien. Und das ist jetzt etwas, das ist mit Einführung des Euros weggefallen, weil wir ja überall den Euro mit der gleichen Bewertung haben. Das heißt, dieses Floaten der Währungen untereinander, was es vorher gab, gibt es jetzt nicht mehr. Aber die Wirtschaftspolitik ist ja nach wie vor unterschiedlich. Jetzt ist es wirklich eine extrem schwierige Situation. Also erstens ist es so, dass die Notenbank, die EZB, ja weitgehend durch, ich nenne es mal, Politiker besetzt ist. Es ist nicht so, dass das ein Gremium ist, wo jetzt irgendwie demokratisch gewählt wird, weil ich finde es immer ganz spannend, dass ich jetzt öfter mal gelesen habe, ja, aber die Europäische Zentralbank ist ja ein unabhängiges Organ und ist ja ein demokratisches, was weiß ich. Ja, also noch nie hat irgendein Bürger jemand in die EZB gewählt. Das sind Posten, die bei irgendwelchen, böse gesagt, Abendessen ausgeklügelt werden und irgendwelche Politiker kommen dann da rein. Das nächste Problem ist, dass die nicht entsprechend der Wirtschaftskraft besetzt sind. Also man sieht schon allein das Direktorium der EZB wird rollierend mit den Mitgliedern der Länder, die da drin sind, besetzt und jeder darf dann ab und zu wieder mal eine gewisse Zeit Obermufti spielen. Und es spielt keine Rolle, ob das jetzt Malta ist oder ob das Deutschland ist, obwohl praktisch die wirtschaftliche Leistungskraft völlig unterschiedlich ist. Und natürlich versucht jeder, die Interessen seines Landes nach vorne zu bringen. Also das ist mal so die grundsätzliche Ausrichtung der Europäischen Zentralbank. Ist ein Gremium oder ein Organ der EU, das meiner Meinung nach ja sehr unglücklich konstruiert ist, weil durch diese Konstruktion ist die Rolle, die die Notenbank früher hatte bei uns in Deutschland, war, wir sind die Wächter der Stabilität der D-Mark. Das war so das Selbstverständnis der Bundesbank. Ob sie das immer gut gemacht haben, da kann man mal nur drüber debattieren. Also da bin ich jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, das war alles super. Nein, das war es nicht. Aber es war zumindest ein anderes Selbstverständnis. Sie waren auch ein bisschen unabhängiger als aktuell die EZB von der Politik. So. Bei der EZB hast du jetzt aber das Problem, dass die ja primär durch Politiker und deswegen durch nationale Interessen besetzt sind, wie auch immer. Das können die nicht ausknipsen, das ist einfach so. Wenn jetzt Länder sehr viel über Schulden finanzieren und andere wollen Schulden abbauen, setzen die Länder, die praktisch sagen, ja, wir haben das immer so gemacht in den ganzen südlichen Ländern, wir finanzieren das alles über Schulden, wir brauchen mehr Rente, Schulden, wir brauchen mehr das, Schulden, 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 das haben wir immer schon so gemacht. Und jetzt kommt da so diese deutsche Mentalität dazu, ja, aber wir versuchen, ihr Schulden ein bisschen abzubauen, bla, und das passt jetzt nicht zusammen. Jetzt ist aber das Blöde, jetzt kann Deutschland nicht hergehen und sagen, ja, wir machen jetzt überhaupt nichts mehr mit Schulden, weil wenn wir das nämlich tun, dann sind wir nämlich die total Blöden. Also obwohl das eigentlich sinnvoll und logisch wäre, macht es in dem Fall jetzt aber gar keinen Sinn, weil so könnte man jetzt wenigstens noch Schulden machen und irgendwas Sinnvolles dafür anschaffen. Also nicht, dass ich glaube, dass Politiker jemals mit Geld irgendwas Sinnvolles machen würden, aber nur rein theoretisch. Also wenn Politiker mit Geld, das man ihnen gibt, sinnvolle Investitionen machen würden, wäre das gut, weil ansonsten haben ja alle anderen lediglich irgendwie für das Geld was gemacht. Und die Schulden sind dann irgendwie so doch bei allen. Also zwar nicht physisch, aber durch die Geldentwertung, weil die kriegt ja jeder mit.
Ja, verstehe. Okay. Das heißt, es werden alle machen Schulden und es wird sowieso auf alle irgendwie umgeteilt und die Auswirkungen, ne, die du vorhin geschildert hast, betreffen eben alle. Und deswegen,
Richtig.
ja.
Also die Auswirkung ist im Wesentlichen, dass praktisch der Euro hauptsächlich gegenüber Sachwerten an Wert verliert. Und das siehst du halt, Aktienkurse immer nach oben. Immobilien immer teurer, also auf lange Sicht, also kleine Schwankungen interessieren hier nicht. Und Gold ist gleich. Also wenn man sich das ansieht, ich meine, Gold ist das beste Beispiel. 1971 hatten wir ja noch ein festes Umtauschverhältnis von Euro also von US-Dollar gegen eine Feinunze Gold, lag bei um die 30 US-Dollar. Momentan steht die Feinunze Gold bei 5.200. Also kann man sich mal anschauen, 50 Jahre. Und damals wäre es so gewesen, ich hätte gegen eine Unze Gold 31, irgendwas US-Dollar. Und jetzt ist es so, dass ich 5.000 dafür habe. Und im Umkehrschluss kann man sagen, ich hatte in den letzten ungefähr 50 Jahren, ein bisschen mehr, eine Geldentwertung von ja 5.000 irgendwas runter auf noch 30, also da sind 99% der Kaufkraft vernichtet worden. Und das ist eigentlich der Maßstab, den man sich anschauen muss. Nicht diese Inflationsrate, die in der Zeitung steht.
Genau, also hast du auch zufällig eine Zahl, irgendwie, wie viel jetzt konkret der Euro seit Einführung schon an Kaufkraft verloren hat? Und kannst du das nochmal so konkret für Familien erklären, was das bedeutet?
Ja, also man muss da ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja die Inflationsrate, die Inflation, wenn wir heute irgendwo, die Inflation ist gesunken in der Zeitung lesen, dann bezieht sich diese Aussage auf die Verbraucherpreisinflation. Also das, was die Produkte, die ich als Verbraucher im Laden kaufe, so im Schnitt sich vom Preis verändert hat. Da muss man ganz kurz reinschauen, wie sich das ermittelt. Also die Idee ist, man geht her, hat irgendwelche Referenzfamilien, die gehen her, geben an, was kaufe ich denn so in der Zeit. Daraus erstellt man dann statistisch einen Warenkorb, also sprich das Körbchen, in dem lege ich rein ein klein wenig Butter, ein klein wenig Getränke, ein klein wenig Miete, ein klein wenig Heizung. Und so dieser Durchschnittswarenkorb ist dann eben meistens für 4 Jahre oder so gleich. Und dann geht man her und sagt, okay, was kostet es denn, wenn ich heute diese Produkte einkaufe? Es kostet dann von mir 100 Euro. Und dann gehe ich nach einem Jahr wieder hin und kaufe genau dasselbe ein und man kostet es 105 Euro. Dann habe ich 5% Inflation, also 5% dazu. Gehe ich dann ein Jahr später einkaufen und zahle dann 102 Euro, 107 Euro, weil die Inflation auf 2% gesunken ist. Also es klingt ja so, Inflation ist von 5 auf 2% gesunken. Wird man meinen, es wäre irgendwie billiger geworden. Nein, weil die 2% rechne ich nämlich dann auf die 105 und bin dann schon bei 107, irgendwas. Das heißt, so diese Optik, die Inflation wird billiger, geht man ja so bauchgefühlmäßig eher mal so davon aus, naja, jetzt ist irgendwas günstiger geworden. Nein, der Warenkorb, den ich habe, der Verbraucherpreisindex wäre das, geht immer nach oder ist immer nach oben gegangen. Es gibt lediglich ein paar Monate, wo der mal ein Peak nach minimal nach unten gegangen ist. Aber das nächste Problem ist, was ist denn in diesem Warenkorb drin? Weil eigentlich müsste man ja sagen, naja, zu Wohlstand gehört ein bisschen mehr als ein Knäckebrot zum haben, eine Flasche Schnaps und dann vielleicht nur irgendwo ein kleines bisschen Urlaub einmal im Jahr für 120 Euro. In dem Warenkorb sind üblicherweise nur Dinge drin, die so, ich sag mal, absolute Low-Level-Grundbedürfnisse. Also kann man sich mal anschauen, sieht man auf der Seite der Bundesbank. Man kann auch hergehen und sich selber das zusammenklicken, was denn in dem persönlichen Warenkorb drin war. Dann kannst du dir die individuelle Inflation ausrechnen. Aber das Problem ist ja, diese Verbraucherpreisinflation ist ja jetzt nicht das, wo ich jetzt sehe, dass Immobilien praktisch unbezahlbar geworden sind, auch dass Autos quasi unbezahlbar geworden sind. Das hat wiederum andere Gründe. Und, dass viele Sachen einfach wahnsinnig teuer geworden sind, die sind aber in dem Ausmaß in dem Warenkorb nicht drin. Und dann kommt noch dazu, dass diese Gewichtung geändert wird. Also man geht immer wieder mal her und sagt, naja, jetzt haben wir ein bisschen weniger geheizt, interessanterweise, als das Öl so teuer war. Jetzt schrauben wir einfach einmal den Anteil an Heizung ein bisschen runter. Warum auch immer. Also da traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Also diese Zahl wird schon entsprechend manipuliert. Und das nächste ist, es gibt so einen Substitutionsfehler in dem Ganzen. Wenn nämlich jetzt die ganzen Familien sagen, oh, die Butter für 3 €, gut, jetzt ist sie gerade wieder billiger, aber vor kurzem war es noch so, die kaufe ich mir jetzt nicht mehr. Ich kaufe jetzt das billige Pflanzenfett für 99 Cent. Ja, dann sagt ja der Statistiker, ach, die Leute wollen gar keine Butter mehr. Jetzt nehmen wir die Butter aus dem Warenkorb rauf und tun das billige Pflanzenfett rein. Und dann, oh, die Inflation ist gesunken, weil jetzt haben die Leute ja weniger ausgegeben. Also und das sind diese ganzen Probleme, die in dieser Zahl drin stecken. Und das ist ein hochpolitischer Indikator, der benutzt wird, um in den Medien zu kommunizieren, oh, die Inflation ist runtergegangen. Aber in Wirklichkeit sagt es sehr, sehr wenig aus. Jetzt muss man dazu sagen, auf lange Sicht ist es so, dass jetzt die ganzen Tarifparteien versuchen, diese statistische Inflation durch Lohnsteigerungen wieder irgendwie auszugleichen. Und bis vor 5 Jahren hat es tatsächlich auch wirklich sehr gut funktioniert. Also wenn man den Verbraucherpreisindex vergleicht mit dem, was sich die Tariflöhne verändert haben, dann hält sich das so halbwegs die Waage. Es geht mal ein bisschen drüber, ein bisschen runter, also auch wirklich so auf 30, 40 Jahre. Aber es ist halt Augenwischerei, wenn man weiß, okay, aber die Zusammensetzung des Warenkorbs hat sich geändert, man hat immer wieder ein bisschen rumgeschraubt und die letzten 5 Jahre ist es tatsächlich auch 10% auseinandergelaufen. Also diese Wahrnehmung bei vielen Familien, alles ist teurer geworden, das kann man inzwischen statistisch für die letzten 5 Jahre auch ganz klar belegen. Die Tariflöhne sind ungefähr um 10% gestiegen, die Preise sind ungefähr um 22, 23% gestiegen. Also sieht man das in dem Fall. Und jetzt sprechen wir aber nur vom praktisch täglichen Einkauf, der Miete und dass die Wohnung so auf 18 Grad aufgeheizt ist. Mehr Wärme gibt's nicht mehr. Also wir sprechen nicht davon, dass man vielleicht mal Urlaub machen möchte. Wir sprechen nicht davon, dass man für die Kinder vielleicht überlegt, naja, Privatschule wäre vielleicht auch kein Fehler, wenn man sich anschaut, was da alles ist. Wir sprechen nicht davon, dass man sich eine Immobilie zulegen möchte. Wir sprechen nicht davon, dass man da ein Auto gekauft hat und. Das ist alles gar nicht da drin. Also diese Wahrnehmung, die ist aus dem Grund bei vielen Familien so, weil die natürlich in ihrem Lebensumfeld viel mehr Berührungspunkte haben mit Vermögenswerten, mit Gütern, die sie haben wollen, als das, was in diesem Verbraucherpreisindex und in dieser Inflationsrate gemessen wird. Witzigerweise, so letzter Funfact, bis vor etlichen Jahren sprach man von Teuerung und von Inflation. Mit Teuerung meinte man, die Preise sind teurer geworden. Und mit Inflation meinte man, die Geldmenge wurde mehr, also von Inflare aufblasen. Also die Menge des Geldes ist ausgeweitet worden. Und man hat so mit den 70er Jahren angefangen, diese beiden Begriffe, Teuerung hat man so ein bisschen so ausphasen lassen und Inflation wurde als Synonym für diese Verbraucherpreisinflation genommen, um überhaupt nicht mehr über diese Geldmenge zu sprechen. Weil erst in den 70ern, nach Ende des Goldstandards, wurde ja diese Geldmenge erst so richtig relevant. Weil vorher hattest du ja irgendwo so die Deckung durch Gold, zumindest in der Theorie so ein bisschen. Aber danach gab's das ja nicht mehr. Und deswegen hat man dann massiv auf die Menge des Geldes geschaut. Mhm. Also das ist so der Hintergrund davon. Aber man wollte wohl nicht, dass man dazu genau hinschaut.
Ja, spannend. Das ist jetzt so ein Detail, das kannte ich auch noch nicht. Sehr interessant. Und ich finde es auch super, wie du das gerade auch mit den Löhnen dann nochmal rausgearbeitet hast. Du war nämlich eine der allerersten Zuschauer und Zuhörerinnen, Fragen, die ich da irgendwie bekommen habe. Ja, aber irgendwie, ne, die Löhne steigen doch auch. Warum? Ja, es wirkt sich aus. Ja, ne, weil du es, genau wie du es gerade gesagt hast. Erstens wird eben dieser Warenkorb angepasst und wir haben andere Wahrnehmung von dem, was da passiert. Und zweitens, irgendwo reagieren die eben nicht so schnell, wie die Inflation überhaupt sich für uns auswirkt. Ne?
Und du hast Parteien nicht im Sinne von Politikerparteien, sondern Gruppen, die in der Lage sind zu steuern und Geschenke zu verteilen. Die Gewerkschaft Tralala geht her und sagt, ja, meinen Klientel, den gebe ich jetzt. Dieses ganze System ist so konzipiert, dass so unglaublich viele Menschen davon profitieren. Die ganzen Gewerkschaften finden das super. Also nicht, dass das jetzt ein grundsätzliches Problem ist, wenn sich Arbeitnehmer vereinigen, um eben eine Position gegenüber einem Arbeitgeber einzunehmen. Das ist völlig okay, aber das ist inzwischen, das ist etwas, das gab es vor hunderten von Jahren auch schon. Das ist völlig in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist diese Verselbstständigung, dass das praktisch inzwischen ein fast schon staatliches Konstrukt ist und diese Umverteilungsmechanismen eben genutzt werden. Das ist das, wo ich ankreide.
Also ja, ne, ich finde generell, wenn man sich damit mal beschäftigt und wir kommen ja dann auch noch zu Bitcoin und sieht, wie da der Gegenentwurf ist, aber wie aktuell eben das Geldsystem mit der Politik verquickt ist, ja, und wir irgendwie, ne, quasi und gefühlt egal, wen wir wählen, das alles immer irgendwie nur schlimmer wird, dann ist so der eigentliche Move, wie gesagt, da kommen wir gleich noch hin zu sagen, ja, dann will ich ein Geldsystem, das nicht mehr von der Politik irgendwie bestimmt werden kann. Für mich ziemlich logisch. Aber lass uns noch mal kurz dabei bleiben und jetzt mal so eine Brücke schlagen zu diesem Thema CBDC. Mhm. Also der Euro hat an Kaufkraft deutlich verloren. Das nimmt auch, kannst du mir gleich noch mal bestätigen, finde ich, so in den letzten 10, 5 Jahren irgendwie gefühlt exponentiell zu. Also ja, ne, wie die Geldmenge sich ausweitet und wie eben die Kaufkraft dadurch verloren wird. Kann denn, also wo führt das denn hin? Führt das irgendwie zu einem Crash? Was würde das bedeuten? Geht das einfach so weiter? Wird immer alles einfach teurer? Oder was ist denn da so, ich weiß, da gibt es jetzt keine 100% richtige Antwort, aber was ist denn so deine Aussicht auf dieses Thema?
Ja gut, es gibt verschiedene Dinge, die man sich anschauen kann. Also etwas, was man im Auge behalten sollte, ist, wie hoch ist denn der Schuldendienst eines Landes vom Steueraufkommen? Also wenn man sich anschaut, wie viel Steuereinnahmen hat Deutschland und wie viel davon sind Zinszahlungen? Also wie groß ist der Bundeshaushalt, wenn man so will, und wie viel müssen sie Zinsen bezahlen? Weil wenn du dann irgendwann nur noch Zinsen bezahlst, naja, dann ist Ende mit Umverteilen, weil dann ist Sense, dann ist irgendwie so ein harter Cut, weil das ist dann so eine Überschuldung. Das ist so ungefähr, als wie wenn du jetzt sagst, ich als Familie, wir haben jetzt jeden Monat 3.000 Euro netto zur Verfügung und jetzt stellst du fest, und 2.950 Euro zahlen wir für unsere Baufinanzierung. Dann wird es wahrscheinlich verdammt eng, dann reicht's nicht mal mehr fürs Knäckebrot. Und aktuell laufen wir halt mit ganz, ganz, ganz großen Schritten auf so eine Situation innerhalb der Eurozone zu. Dass du praktisch die einzelnen Länder, wenn du dir das ansiehst, der Anteil der Zinsen, die für die aufgenommenen Schulden zu bezahlen sind, wird immer größer. Das ist aber ein weltweites Problem. In den USA ist es dasselbe. Und das nimmt natürlich den Politikern auch Handlungsspielraum, weil der Teil des verteilbaren Kuchens wird immer kleiner. Jetzt hast du das Problem, dass du das Schneeballsystem der Rente hast. Du hast das Problem, dass du die ganzen anderen Sozialkosten hast. Und ich habe kürzlich irgendwo mal gelesen, in ungefähr 3 Jahren, wenn man das so hochrechnet, 2, 3 Jahren, ist es so, dass der Bundeshaushalt nur noch ausreicht für Schuldendienst, für Renten, also für die Renten auszuzahlen und für die Sozialkassen. Und dann, glaube ich, waren nur 3,50 € über. Und da kriegt dann jeder ein Eis. Also, und wenn so ein Punkt erreicht ist, dann sind wir natürlich nah an, ja, so ein Ende eines Schuldenzyklus. Also Ray Dalio ist so ein Makroökonom, ein Hedgefondsmanager, der sehr viel über solche Schuldenzyklen analysiert hat. Und der hat irgendwann mal gesagt, so alle 70 bis 100 Jahre kommt in so ein Währungssystem praktisch so ein Schuldenzyklus, wo es dann so einen Kollaps kommt. Und momentan sind wir nach seiner Ansicht jetzt in der, ja, letzten Phase. Aber man kann nicht sagen, wie lange sowas dauert. Also ich meine, das kann sich nur ewig hinziehen. Du kannst immer nur hergehen und umverteilen, solange du nur irgendwo, irgendwie was rauszerren kannst und irgendwo woanders Pflaster draufkleben kannst, kann sowas nur sehr, sehr lange gehen. Aber natürlich, irgendwie ist es endlich. Es kann nicht unendlich gehen, es sei denn, du schaffst das Geld dann irgendwann komplett ab und du hast nur noch irgendwelche Marken, wo zugewiesen wird, dass du dann eine zentrale Umverteilepartei hast, also die Situation wie in der UdSSR. Und es geht halt dann so lange gut, solange die Leute mitmachen. Wenn die irgendwann keinen Bock mehr drauf haben, na, dann geht's halt nicht mehr. Also das endet halt dann durch in eine Revolution, in welcher Form auch immer. Aber abbauen das Ganze, boah, wird schwierig. Wie willst du das machen? Weil diese Schulden, das gehört ja auch irgendjemand. Also
Aber das ist ja
Schulden.
auch gar nicht gewollt, oder? Also ich habe immer den Eindruck, das ist nicht, also alle wissen das. Ich meine, ne, gibt es ja genug, also Ray Dalio ist da einer, der immer zitiert wird, aber gibt es ja auch andere, die darüber schreiben und so. Und ich meine, wenn man das so massiv betreibt, jetzt wieder mit den Sondervermögen und so weiter, das kann ja nicht irgendwie ernsthaft geplant sein, das jemals irgendwie
Nee,
abzubezahlen, sondern ich
die.
habe dann immer die Vorstellung, es kann ja nur durch was anderes abgelöst werden. Ab irgendeinem Punkt, wo es, sage ich mal, ne, das für die Bevölkerung so unschön wird, dass die langsam anfangen aufzumucken. Also es ist so mein Eindruck, sag mir, ob ich richtig liege. Ne, irgendwie fangen die in irgendeiner Form an aufzumucken oder wie auch immer. Und dann irgendwann spitzt sich so zu, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einen Cut. Ne, gab es ja auch schon irgendwie. Oder ein Krieg oder was auch immer. Und dann kommt ein neues Geldsystem, oder? Also ist das nicht wahrscheinlich das, was die eh alle
Sowas
einpreisen, so, oder?
in der Art kann ich mir auch durchaus vorstellen. Also es wird irgendwann wohl einen Cut geben müssen, wo man sich überlegt, okay, wie verteilt man jetzt da noch um? Wer bleibt jetzt wo drauf sitzen? Also das ist vermutlich so das, worauf es rausläuft. Und das ist natürlich ein hohes politisches Risiko, wo man sich auch nur begrenzt absichern kann. Das muss man ganz klar sagen. Ich meine, da bist du in einem Bereich, da musst du dir anschauen, was ist damals zwischen 1918 und 19, ja, sagen wir mal 25, nee, 1925 passiert bei der Weimarer Revolution, bei der Weimarer Inflation. Was ist nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, als die Reichsmark wertlos war? Ja, es ist klar, es ist immer anders. Also, aber du musst dir eigentlich solche großen historischen Ereignisse ansehen, oder du schaust dir mal an, was ist denn 1971 eigentlich der Auslöser gewesen mit dem Abschaffen des Goldstandards? Ja, da hatte sich die USA so extrem verschuldet und so viel Geld gedruckt, dass es 20 Mal mehr war als die US-Dollar-Reserve, also als die US-Dollar-Reserven in Gold bewertet gewesen wären. Ja, und jetzt mal hergegangen hat das, ja, beschlossen, dass man das jetzt einfach nicht mehr zurückbezahlt. Also da war es im Grunde so, man hat eben die einen Teil der Europäer, der Franzosen, der Deutschen, der Niederländer, der Briten um ihr Gold gebracht. Und das wurde einfach so akzeptiert. Also
Crazy,
offensichtlich
ne?
war die, wenn man sich anschaut, was gerade so im Iran los ist, ich weiß es auch nicht, ob es jetzt vielleicht so schlau ist, wenn jetzt wieder sowas wäre und wir in Deutschland würden jetzt sagen, also wir haben aber vielleicht noch 3000 Tonnen Gold da in Fornox und wir finden das jetzt nicht okay, dass ihr uns das jetzt nicht mehr wiedergebt. Also ich bin mir jetzt da nicht so sicher, ob ich da zu laut aufmucken würde. Also es ist vielleicht dann auch blöd, wenn dann militärische Stärke eingesetzt wird, um entsprechende, ja, Fakten zu schaffen. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht, was passieren wird, aber es ist sicherlich nicht schön. Also es ist sehr unschön, was geschehen wird.
Definitiv. Und ich meine ganz ehrlich, ne, wie gesagt, ich bin Anfang der 70er Jahre geboren. Ich bin irgendwie damit aufgewachsen, obwohl da immer dieses kalte Kriegsszenario irgendwie, ne, du kennst du ja dann auch, irgendwie da so irgendwie da war. Ich bin immer damit aufgewachsen zu denken. Also ganz ehrlich, also solche komischen Kriege wie, ne, Zweiter Weltkrieg oder so, das wird es nicht mehr geben, weil da,
Naja, es war weit
dann
weg,
ist ja
ne?
eh Ende der Menschheit und Atombombe und Tüdelüt, also macht's keiner. So, und ne, jetzt erleben wir hier innerhalb von 5 Jahren zwei Kriege, einer davon quasi hier angrenzend an Europa, wo die mit Drohnen und Panzern irgendwie Hunderttausende von Menschen irgendwie da zu Tode kommen. Ich find's verrückt. Also ich
Ja.
find's wirklich, ich komme da immer noch nicht mit klar, dass das tatsächlich doch nochmal möglich ist. Und
Ja.
jetzt Iran, ne, also es ist wirklich, da fragt man sich schon, was mit dieser Menschheit manchmal los ist irgendwie, oder?
Ja, aber du hast natürlich immer eine enge Verbindung zu Geld. Ist so.
Immer.
Also,
Ja.
deswegen ist das Problem, also ich erlebe das ja, wenn man sich so andere YouTube-Kanäle ansieht, viele von diesen Finanzinfluencern sind relativ schnell dann immer bei der Politik gelandet. Also es ist irgendwie ganz witzig. Also man sieht dann, je länger sich die Leute damit befassen, landen sie letzten Endes dann immer irgendwo auch in der Politik, weil das Ganze halt einfach, ja, Geld ist einfach ja, so die Basis einer Gesellschaft und ja, und natürlich wird das auch von denjenigen, die Macht haben wollen, benutzt, um zu steuern, zu lenken.
Ja.
Ja.
Und das ist auch, ne, ich finde es spannend, dass du gerade immer so dieses Politik und Geld zusammen denkst und nennst, ne, weil es ist ja wirklich das Geld, was am Ende da irgendwie immer dahinter steckt. Und ne, auf der Ebene darüber ist die Politik und ne, darüber ist ja das, was passiert. Aber
Ja.
das ist halt diese enge Verbindung von Politik und Geld, die ne, zu dem allem
Ja.
führt, was wir hier irgendwie erleben.
Wobei ja Geld per se jetzt nicht schlecht ist, weil ja viele, man hört ja von vielen Seiten auch, ja, Geld, ne, gar nicht gut. Aber im letzten Endes ist ja Geld lediglich das liquideste, ja, Vermögenswert oder das liquideste Gut in der Gesellschaft, das man eben auch braucht in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, um irgendwie zu tauschen. Sonst müsste ich ja die ganze Zeit gucken, ich habe in meinem Garten einen Apfelbaum, tausche 5 Äpfel gegen 3 Eier und 3 Eier gegen 12 Schuhe und keine Ahnung, funktioniert nicht. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft braucht man sowas wie Geld. Und wenn man in die Historie schaut, siehst du ja auch, dass es immer, dass jede Gesellschaft sich irgendein Geldsystem entwickelt hat. Und auch wenn du in die jüngere Vergangenheit schaust, wenn die eigene Währung wertlos wird, gutes Beispiel ist nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren dann halbe amerikanische Zigaretten einfach ein Geldsystem. Man konnte damit alles kaufen. Also du hast für Reichsmark nichts mehr gekriegt, aber für eine halbe amerikanische Zigarette konntest du was kaufen. In der UdSSR war das die halbe Flasche Wodka, damit hast du alles am Schwarzmarkt gekriegt. Und inzwischen ist es in amerikanischen Gefängnissen sind es Ramen-Nudeln. Da ist anscheinend das Essen so schlecht, dass die Gefangenen jetzt praktisch Ramen-Nudeln als Geld benutzen, weil es total praktisch ist. Das kann man kleine Einheiten draus machen, du kannst es aufheben, es ist sind 1:1, sind also sehr gut austauschbar. Ja, also das heißt, Menschen und menschliche Gesellschaften finden immer irgendeinen Weg, irgendein Gut zu nutzen, um eben miteinander auf freiwilliger Basis Handel zu treiben. Und das ist eben was Gutes. Und wenn Menschen über Grenzen hinweg freiwillig handeln, dann schicken sie keine Soldaten über die Grenze. Deswegen ist es immer ganz schön, wenn es viele kleinteilige, ja, Gesellschaften gibt, die miteinander handeln und eben keine Soldaten schicken.
Ja. Okay, Harald, wow. Also, ich wollte ja mit dir eigentlich
Sieh,
heute
wie die
über
siehst, wir
Digital.
weichen immer aus, gell? Jetzt sind wir schon bald bei der Stunde und haben noch nicht
Ja,
über den digitalen
wollte ich
Euro
gerade sagen.
und über die
Deswegen,
digitale
lass uns noch mal
Zentralbankierung
den Bogen
gesprochen.
machen und es
Ja.
dann, Bitcoin habe ich ja schon sehr, sehr viel besprochen. Ich glaube, das können wir dann
Genau.
so relativ flott irgendwie abrunden. Aber ich glaube eben, dass dieses Thema digitaler Euro und wie gesagt, ich möchte an der Stelle auch wirklich noch mal dein Buch hier ins Spiel bringen, Mieses Geld oder euer Buch, ne? Wie gesagt, hast es ja mit deiner Frau
Ich halte es
zusammen.
jetzt einfach ganz frech mal in die
Genau.
Kamera. So schaut es aus.
Ja, also vielen Dank. Ich kann es wirklich empfehlen, weil es eben ein Thriller ist, der diese Problematik von dem digitalen Euro und auch ne, die Entstehung von Bitcoin als Gegenbewegung quasi super spannend erklärt und man lernt wahnsinnig viel. Aber ne, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, Euro-System läuft wahrscheinlich irgendwann auf ein Ende zu oder wird eben ersetzt. Und das, was man ja immer mal wieder hört, ist eben, ja, dann kommt halt der digitale Euro. So what? Erzähl doch mal, was ist das? Was ist der Unterschied und warum ist
Okay.
das vielleicht nicht so eine ganz gute Idee mit der digitalen Euro?
Also der digitale Euro ist per se jetzt nicht irgendwie eine neue Währung oder irgendwas. Also die Kernidee beim digitalen Euro ist, dass die Notenbank selbst hergeht und für den Bürger, also für dich und für mich, digital Euro zur Verfügung stellt. Momentan ist es ja so, nur Bargeld kommt direkt von der Notenbank und die Notenbank gibt es direkt an die Bürger. Das Geld auf deinem Girokonto, das ist ja praktisch privates Geld. Also es wird ja erzeugt, wie wir vorher drüber gesprochen haben, durch Kreditvergabe. Und wenn irgendwo jemand wieder einen Kredit aufgenommen hat, dann landet eben praktisch dieses Giralgeld im Kreislauf und dieses Giralgeld wurde dann von irgendeiner privaten Bank geschöpft. Der digitale Euro soll aber direkt von der Notenbank kommen. Ich fange jetzt mal eher so an, was kann ich denn als Bürger mit dem Ding mal machen? Das klärt nämlich schon sehr viele Fragen. Die Idee der EZB ist, jeder von uns bekommt so eine App auf dem Handy oder innerhalb der Banking-App deiner Sparkasse, Raiffeisenbank, wo du immer du dein Konto hast, kann auch diesen digitalen Euro integrieren. Was du dann damit machen kannst, ist, du kannst Peer-to-Peer-Zahlungen machen, also du kannst mir Euro schicken, ich kann die zurückschicken, da kann man auch Daueraufträge machen, um Miete zu bezahlen, also das, was man halt von seinem Bankkonto in Form einer Überweisung kennt. Du kannst aber dann auch im Laden vor Ort an so einem Point-of-Sale-Terminal, wo du halt deine Karte hinhältst, das wird auch beim digitalen Euro so sein, bezahlen, dass du beim Händler was einkaufst und bezahlst es. Du wirst für den digitalen Euro auch eine Karte bekommen, mit der das möglich ist, falls du sagst, ich mag überhaupt kein Smartphone und so, auch das ist angedacht. Ja, und dann kannst du halt noch im Internet irgendwas bezahlen. Wie du jetzt mit PayPal irgendwo was einkaufst, bei irgendeinem Online-Shop, so soll das auch mit dem digitalen Euro funktionieren. Auch so Funktionen, die man von der Kreditkarte kennt. Ich leihe mir ein Auto und der Händler bucht eine Kaution und wenn ich das Auto wieder in guten Zustand zurückbringe, dann kriege ich die Kaution praktisch wieder gelöscht und ansonsten muss ich bezahlen. Also all diese Dinge soll der digitale Euro können. Und jetzt sagt jeder, den ich das erzähle, ja, aber ey, das kann ich ja schon. Wofür brauche ich das Ding? Ja, genau, halt eine Sache noch vergessen. Es soll so eine Offline-Funktion geben. Manche Leute wissen noch, vor so um die 10 Jahre gab es mal diese Geldkarte. Da hatte man auf seiner Bankkarte so einen Chip drauf und auf den konnte man bis zu 200 € laden und damit dann einen Bus bezahlen oder irgend so ein Zeug. Wurde von den Leuten so begeistert wahrgenommen, dass die Banken das wieder eingestellt haben. Okay. Und so einen Chip, sowas soll es für den digitalen Euro auch geben, aber nicht nur auf einer Karte, sondern auf einem Smartphone, so ein Secure-Element, das man laden kann. Was jetzt die EZB marketingmäßig ganz gern macht, ist Folgendes. Also alles, was ich vor diesem Chip da beschrieben habe, war ja so klassische Bankfunktionen. Das ist der online-digitale Euro. Dieser offline-digitale Euro, wo ich auf einen sicheren Chip Geld drauf laden kann und damit dann anonym irgendwo bezahlen, ist es tatsächlich weitgehend anonym. Aber das betrifft ausschließlich das, was ich da drauf geladen habe und dann wo auch immer mit diesem Chip bezahle. Also das sind die Funktionen, die das Ding haben soll. So, was soll ich als Bürger jetzt dafür einen Mehrwert haben? Eigentlich keinen. Und wenn die EZB ganz ehrlich ist, und ich kenne einige Leute von der Bundesbank, und so, wenn man mit denen so ein bisschen unterhält, ja, das ist überhaupt nicht der Hauptfokus zu sagen, wir schaffen da jetzt irgendetwas, wo den Bürgern einen gigantischen Mehrwert bringt. Die erzählen zwar, ja, klar, ihr habt dann Zentralbankgeld und das ist ja viel sicherer, weil wir als Zentralbank, wir können ja nicht pleite gehen, weil die Bank, bei der ich mein Konto habe, könnte ja pleite gehen. Dann gibt es zwar noch den Einlagensicherungsfonds, aber wenn jetzt die alle pleite gehen, dann ist der Sicherungsfonds für die Katz. Aber die EZB, die kann ja nicht pleite gehen, weil die können ja selber per Knopfdruck Geld drucken, so viel sie wollen. Gut, dass dann mein Geld, das ich dann hab, wahrscheinlich nicht mal mehr dafür gut ist, dass ich mir Packerl Kaugummi kaufe. Das steht auf einem anderen Blatt Papier, weil das hat halt dann ganz viele Nullen hinten dran, für die ich nichts mehr krieg. Aber per se ist es so, die EZB kann nicht pleite gehen, nominal. So. Die Idee der EZB ist, wenn man sich jetzt also Nutzen für den Bürger nicht wirklich gegeben. Haken dran, fertig, brauchen wir darüber diskutieren. So, was hat die EZB für ein Problem im Auge, das sie lösen will? Das ist etwas, was leider auch von den Kritikern häufig wegdiskutiert wird, was aber wirklich da ist. Nämlich, dass wir innerhalb von Europa in der Eurozone keine grenzüberschreitenden Zahlungen leisten können, ohne die Einbindung von US-Payment-Dienstleistern. Beispiel, wenn ich heute 50 Kilometer Luftlinie nach Österreich fahre, nehme da meine Girocard von meiner Sparkasse und halte die einen Händlerterminal hin, kann ich natürlich damit einkaufen. Aber das kann ich nur aus dem Grund, weil das eigentlich zwei Karten sind. Wenn sich jemand seine Karte da mal von der Bank näher anschaut, dann sieht er, dass da immer entweder noch ein Mastercard-Logo drauf ist oder ein Visa-Logo. Die reine Girocard, mit der wir in Deutschland gewohnt sind einzukaufen, die funktioniert nur innerhalb von Deutschland. Sobald ich über eine Grenze drüber gehe, geht das nicht mehr. Und es ist tatsächlich so, dass es innerhalb der Eurozone kein grenzüberschreitendes System gibt, das ausschließlich von europäischen Unternehmen betrieben wird. Der Markt teilt sich im Point of Sale, also in den Geschäften, auf Mastercard und Visa. Den Rest kann man fast vergessen. Und im Onlinehandel ist es halt PayPal. Das heißt, wir sind tatsächlich innerhalb von Europa abhängig von US-Payment-Zahlungsdienstleistern. Jetzt hat natürlich die EZB eine Heidenangst, dass irgendwann Trump einen Tweet absetzt, auf den draufsteht: Ey, European people have to pay einen kleinen Zoll für alle Zahlungen. Also es wäre machbar zu sagen: Ey, verlangt für jede grenzüberschreitende Zahlung 10%. Oder wir sanktionieren jetzt bestimmte Menschen. Ist auch schon passiert. Also es gab ein paar Richter am europäischen irgendwo Strafgerichtshof, glaube ich, oder wo sie waren. Der hat Visa Card und Master denen dann halt einfach den Hahn abgedreht. Nichts mehr mit Kreditkarte. Auch die Frau von Hate Aid, die das macht, die wurde eben sanktioniert. Und auch da haben sie ihren Hahn abgedreht. Also es ist eine reale Gefahr, die besteht. Da kann man jetzt von USA, Trump und so halten, was man will. Ist jetzt einfach so, das ist was, das kann man nicht wegdiskutieren. Und das ist jetzt so das Problem, das ich sehe, dass viele Kritiker dieses reale Problem nicht wahrhaben wollen. Ich bin der Meinung, dass der digitale Euro die denkbar schlechteste Variante ist, dieses Problem zu lösen. Aber das Problem existiert. Eine sinnvolle Lösung, da vielleicht nur ganz kurz dazu, das gibt's auch. Wenn jemand mal bei Rossmann beim Einkaufen war, da gibt's an der Kasse ein Label, das heißt Blue Code. Und das ist sowas, wo ich europaweit oder weltweit mit meinen lokalen Payment-Angeboten bezahlen kann. Das heißt, so eine Lösung gäbe es. Das ist sowas wie Roaming für Zahlungsverkehrssysteme. Also wie man es vom Handy kennt, ich habe meinen Vertrag bei D1 oder so und wenn ich über die Grenze nach Österreich fahre, dann bucht sich die automatisch bei dem österreichischen Mobilfunk ein und die rechnen das dann irgendwie miteinander ab, kriege ich gar nicht mit. Und diese Blue Code-Idee ist exakt dasselbe, nur für Payment. Das wäre jetzt beispielsweise eine Lösung aus der Privatwirtschaft, wie man so ein Problem lösen könnte. Die meisten Länder haben irgendein lokales Zahlungsverkehrssystem und über dieses lokale Zahlungsverkehrssystem können die untereinander wunderbar im Inland bezahlen, aber jetzt über die Grenzen hinweg haut es nicht hin. Jetzt bräuchte man irgendjemanden, der so Payment Roaming macht, um diese Sachen zu verrechnen. Das bräuchte man. So, wieder zurück zum digitalen Euro. Der digitale Euro ist im Grunde die Verstaatlichung des Zahlungsverkehrs. Also was die EZB da machen möchte, ist, die stellen ja nicht nur den Euro bereit, sondern eben auch den Transport des Euros von A nach B, also praktisch ein Abrechnungssystem, über das die ganzen Zahlungen laufen. Und bei dem gibt es natürlich dann auch ein Geldwäsche-Echtzeit-Prüfungssystem, das eben dann das Regelwerk prüft, ob irgendeine Zahlung dann nach Geldwäsche aussortiert werden müsste. Und was heute noch okay ist, weiß ich nicht, ob das morgen nicht schon Geldwäsche sein kann. Und es gibt auch so diese bedingten Zahlungen, wo ich praktisch einer Zahlung eine Bedingung mitgeben kann, dass die nur dann ausgeführt wird, wenn das und das. Da sagt jetzt die EZB zwar ja, aber die Bedingung, die setzt ja gar nicht die EZB um, sondern derjenige, der Händler oder so, der gibt die Bedingung ja mit. Aber ich kritisiere jetzt und sage, dass dieses System überhaupt IT-mäßig die Möglichkeit eingebaut hat, solche Zahlungen praktisch zu stoppen und weiterzuleiten, ist etwas, das schon extremes Missbrauchspotenzial hat. Also das Problem beim digitalen Euro ist sicherlich jetzt nicht, dass sobald der eingeführt wird, wir die schlimmste Dystopie haben, wie wir es jetzt in unserem Buch beschrieben haben, sondern dass einfach ein System implementiert ist, das anders wie Bargeld nicht mehr einfach anonym genutzt werden kann. Ich kann den Schein nehmen, gebe dir den, fertig. So. Sondern bei dem einfach entsprechende Überwachungsmechanismen existieren, das auch gewollt ist wegen Geldwäsche und, geht auch gar nicht anders. Und also zumindest, wenn man das heutige Regelwerk betrachtet. Und gleichzeitig eben einfach die Technologie da ist, die in 5, 10, 15, 20 Jahren immer noch da ist. Und die Frage ist, wer ist denn dann an der Regierung und was macht ihr denn da damit? Und das ist das, was ich so kritisiere. Das war auch die Motivation, das Buch zu schreiben. Denkt mal drüber nach, wollen wir ein Problem, das man auch ganz anders lösen könnte, über ein System lösen, das dem Bürger jetzt nicht einen direkten Mehrwert bringt, aber enorme Macht auf zentrale Player wie die EZB oder eben die Regierung verlagert?
Okay, das müssen wir jetzt mal runterbrechen, weil das ist halt das, was ich auch immer verstehe, was halt, ne, also spätestens nach der Lektüre deines Buches nochmal mir sehr deutlich geworden ist. Und ich finde es gut, dass du es hier so einordnest, dass das jetzt nichts ist, was dann morgen passiert. Aber ne, wir sehen es ja an anderen, ne, Ländern, China oder so, die es ja schon auch anders weiter vorantreiben, diese Themen irgendwie, wie, ne, setzt sich irgendwelche Wünsche, die wir als Regierung haben, bei den Bürgern um, so vorsichtig formuliert, brich das mal runter, am besten aufs Familienleben. Wie würde sich das, wenn es jetzt in die, ne, eine Regierung drankommt, die sagt, ja, aber ne, wir nutzen diese Funktion und zwar nicht unbedingt zum Wohle des Bürgers.
Also ich glaube, da muss man ein bisschen rauszoomen. Ich meine, der digitale Euro alleine wäre wahrscheinlich noch gar nicht mal so wild. Aber man muss sich ja anschauen, was gibt es denn sonst noch alles für Pläne innerhalb der EU? Du hast zum einen das Vermögensregister, das vorangetrieben wird. Du hast zum anderen die Situation, dass eine digitale ID geplant ist, die höchstwahrscheinlich schon kommt, und eine digitale Wallet, in der du deine ganzen Dokumente drin hast. Und wenn du jetzt das mal alles so zusammennimmst, also du hast praktisch plötzlich eine digitale Brieftasche, verknüpft mit einer eindeutigen, ich nenne es mal Bürgernummer, egal wie das Ding heißt, und da drin ist dann dein Führerschein, deine ganzen Gesundheitsnachweise, da ist mit drin dein digitaler Euro, dein digitale Euro-Wallet und. Ja, da braucht man jetzt, glaube ich, jetzt nicht mega viel Fantasie, sich vorzustellen, was da alles passieren kann. Solange man eine wohlmeinende Regierung hat, ist das alles wunderbar. Solange ich mich brav verhalte, solange ich alles mache, was man mir anschafft, ist bestimmt alles super. Die Frage ist, was passiert, wenn ich mich jetzt plötzlich nicht mehr brav verhalte? Jetzt habe ich die irgendeine ganz wichtige Impfung nicht. Ja, die braucht man unbedingt. Ich hab die aber nicht. Naja, früher war es so, da war das, dann musste man das zumindest kontrollieren. Und wenn man bei irgendjemanden vor der Tür stand, der gesagt hat, komm, geh rein, passt schon. Ja, was ist, wenn es den dann gar nicht mehr gibt, weil ich nämlich nur noch mit meinem digitalen Ding durchs Drehkreuz komme oder durch die Tür gar nicht mehr aufgeht oder whatever. Aber so weit muss man ja gar nicht gehen. Also, da könnte man sich jetzt tausend ganz schlimme Szenarien überlegen. Aber das Kernthema ist, man schafft eine Technologie, die einfach solche Dinge ermöglicht. Sei es darum zu sagen, wir möchten Preise für bestimmte Produkte stärker besteuern. Das sind alles Dinge, die leichter gehen, weil was der digitale Euro auch machen soll, er soll Zahlungen vom und zum, also vom Bürger zum Staat und vom Staat zum Bürger ermöglichen. Also, dass ich eben meine Rente, mein Kindergeld, mein whatever direkt eben über die digitale Euro-Wallet bekomme, ist auch nachvollziehbar, weil ich habe dann beim Staat eben meine Nummer, und sie hatten ja schon öfter mal Probleme, zum Beispiel dieses Energiegeld dann auszuzahlen und solche Geldgeschenke vom Staat auszuzahlen, wäre natürlich über den digitalen Euro viel einfacher. Ja, man macht sich halt abhängiger. Also die Abhängigkeit vom Bürger zum Staat verstärkt sich halt einfach. Und man könnte sich jetzt viel vorstellen. Man kann hergehen und sagen, naja, wir möchten jetzt, dass weniger bestimmte Produkte gekauft werden, weniger Fleisch, weniger Alkohol, whatever. Natürlich ist es aktuell nicht so, dass jetzt in dem digitalen Euro das sogar schon so implementiert wäre, dass man bestimmte Produktgruppen jetzt anders bepreisen könnte. Es ist tatsächlich so gelöst, dass wenn ich heute an der Kasse bin, dieses Kassenterminal dann die Zahlung an dieses Terminal, an dieses Point of Sale Ding rübergibt, und dieses Point of Sale Ding weiß überhaupt nicht mehr, welche Produkte da ursprünglich drin waren. Das heißt, diese Verbindung fehlt da. Ja, aber es wäre ja ein leichtes, da nachträglich, wenn man das wirklich will, zu sagen, naja, komm, Da schaffen wir jetzt halt einfach eine Verbindung. Da gibt es eine EU-Verordnung, 47.11. Das müssen jetzt alle umsetzen, dass Produktgruppen irgendwie auch kommuniziert werden. Und das sind halt alles so Dinge, die theoretisch geschehen könnten. Und teilweise wären das auch Sachen, die von der Wirtschaft vermutlich sogar mit offenen Armen empfangen werden. Ich denke, als Selbstständige weißt du es auch, Monatszehnter oder zumindest quartalsmäßig Umsatzsteuervoranmeldung. Ganz toll, sitzt man dann dran und gibt den ganzen Quatsch ein, damit man diese Umsatzsteuervoranmeldung macht. Jetzt muss man wissen, diese Umsatzsteuervoranmeldung, gehe ich quasi meine ganzen Einnahmen und meine Ausgaben, die ich hatte als Unternehmer durch und muss dann ans Finanzamt eine Vorauszahlung leisten oder kriege was zurück, je nachdem. Und jetzt benutzen aber sehr viele Kriminelle grenzüberschreitend solche gegenseitige Rechnungsstellungen, um das System zu überlisten. Und dann
Okay.
entsteht momentan ein Schaden in Milliardenhöhe, dass praktisch sich Firmen diese Steuersachen so hin und her schieben, dass sie da Profit damit machen. Und das ist etwas, was praktisch dieses System der Umsatzsteuervorauszahlung innerhalb der EU einfach mit sich bringt. Jetzt wäre es aber ein leichtes, das Ganze so umzubauen, dass man sagt, ja, okay, wenn ich jetzt eh an der Kasse schon weiß, ich habe das Produkt, das sind 19% Umsatzsteuer drauf, dann schiebe ich die 19% doch einfach direkt ans Finanzamt und den Rest kriegt praktisch der Laden, der das verkauft. Und das ist was, da wäre die Wirtschaft begeistert, weil das wirklich die Bürokratiekosten für die Wirtschaft massiv runterbringen wird. Stell dir vor, du brauchst die Umsatzsteuervoranmeldung nicht mehr machen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also da könnte man die Leute natürlich auch ködern. Also es gibt ganz viele solche Köder, die man den Leuten vor die Nase hängen kann. Aber wenn du das dann einmal hast, hast du halt die Türe aufgemacht zu etwas, das halt auch viel mehr Möglichkeiten bietet. Weil dann kannst du nämlich sagen, ja, und wenn wir jetzt schon dabei sind, wenn er das nächste Mal Alkohol kauft, zahlt er halt dann 50% Mehrwertsteuer. Oder der hat seine Einkommensteuererklärung zu spät abgegeben. Ah, da zahlt er jetzt halt einfach mal 1% mehr auf alles. Also, keine Ahnung, also wenn ich Berater bei der Regierung wäre, ich hätte total geile Ideen, was man denen was man den Bürgern alles aus der Nase rausziehen kann. Da habe ich sogar witzigerweise mal ein YouTube-Video gemacht, wo ich mir nur solche bösartigen Dinge überlegt habe. Aber,
Okay.
tja.
Das hättest du vielleicht lieber nicht, wenn das in die falschen Hände gerät, weiß ich
Das
auch nicht.
braucht's
Da
nicht, die
kommen die noch
können sie
auf
nur
gute
mehr
Ideen.
überlegen. Also.
Ja, aber ne, also ich finde das ganz spannend auch gerade mit den Ködern, ne, weil ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt wieder im Familienkontext denken, Eltern und so, da wird dann vielleicht geködert mit, ne, dann wird halt irgendwie, ne, die Einkaufsgrenze für Alkohol, Zigaretten, was auch immer, Zugang zu
J
irgendwelchen Portalen im Internet und
Jugendschutz.
so weiter, ne, mit dem Siegel Kinderschutz, so wie es jetzt ja auch irgendwie, und Jugendschutz, wie es ja jetzt auch schon in vielerlei Hinsicht diskutiert wird, ne, sag mal, ja, so super, und deswegen, ne, mache ich das jetzt gleich mal hier für mein Kind irgendwie klar. Ja, und dann ne, wirst du aber am Ende irgendwie selber mit Restriktionen eben, also du hast dann die Möglichkeit mit solchen Restriktionen deine Bürger eben auf Linie zu bringen, sagen wir jetzt mal so vorsichtig.
Ich
Na,
meine,
vorsichtig ist das schon nicht mehr.
die Möglichkeiten, das einzuführen, ist, du gehst zunächst her und sagst, ja, Kinder, wie Kinderjugendschutz, Alkohol, Zigaretten, Cannabis, wunderbar, das kann man da drüber lösen, Problem vom Tisch. Und dann macht man noch 5 Studien, warum das ganz so schlimm ist und wir machen das ja nur wegen der Kinder und wenn du dann was dagegen sagst, dann bist du ja sowieso, also völlig ohne Wertekompass und geht gar nicht. So, und irgendwie rechts. Und das nächste ist, du gehst her und bonifizierst es halt. Also du
Ah
gehst
ja,
her und
das fand
sagst,
ich so einen spannenden Dreh in deinem Buch. Das
ja.
hatte ich nämlich vorher noch nie überlegt. Erzähl mal kurz so.
Ja, du kannst dir hergehen und sagen, wenn du es einführen willst, dann gehst halt hier, wenn du mit digitalen Euro bezahlst, kriegst du halt 5% Rabatt. Ey, in unserer Gratisgesellschaft, ich schwöre dir, ach, lang gar nicht, 99,9% der Leute gehen her und sagen, wow, ich krieg 5% Rabatt, wenn ich den digitalen Euro benutze. Wäre überhaupt kein Problem, kannst du über die Umsatzsteuer querfinanzieren, setzt sie halt ein klein wenig nach oben. Und schon hast du plötzlich einen Anreiz geschaffen, sowas zu machen. Jetzt nagel mich bitte nicht auf die Prozentwerte fest, dass das unrealistisch wäre. Es geht nur ums Prinzip. Oder du machst irgendeine Einmalzahlung. Jeder, der sich diese digitale Euro-Wallet mal mit mindestens 3,98 € auflädt, der kriegt 50 Euro. Ja, genau, den möchte ich sehen, der dann sagt, nein, ich will die 50 Euro nicht haben, weil das ist ein digitaler Euro. Das ist schon klar, da schreiben jetzt ganz viele unter. Also ich werde den niemals nutzen. Ausdrucken, warten und dann hingehen, wenn er die 50 Euro entgegennimmt und sagt, was ist denn damit? Also jede Wette, also ich Auf dem Papier sind wir immer alle Helden, da sind wir immer alle die im Widerstand und boah, wir mit mir nicht. Aber wenn es dann soweit ist, dann reicht die Bratwurst und man holt sich dann den digitalen Euro. Bratwurst wäre auch eine Idee, dass man die gratis kriegt für den digitalen
Das
Euro.
scheint ja gut zu funktionieren, genau.
Das hat sie bewährt. Also ich finde
Hat
Sachen, die
sich
sich
schon
bewährt
bewährt,
haben,
genau.
die sollte man auch nicht aufgeben.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich nochmal an der Stelle muss ich auch nochmal wieder, weil ich es wirklich, das eine der entscheidenden Punkte war, die ich so noch nicht verstanden hatte, dein Buch nochmal empfehlen, weil da sind ja noch so andere Boni. Geschichten drin, wo man denkt, so, naja, wenn das richtige Produkt irgendwie nutzt, dann kriegst du irgendwie, ne? Oder wenn du
Ja.
deinen Fitness-Tracker irgendwie anschließt, dann kriegst du irgendwie noch ein bisschen Boni und so. Also da ist ja wirklich, wie man an dem
Ja, schau
Roman
mal.
der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie man, ne, wie gesagt, die
Schau mal,
Befreiung
was sie sich alles einfallen lassen,
ja.
ne?
Ja, und das ist, und also damit haben wir das auch, finde ich, jetzt hier ausreichend besprochen. Es geht mir wie immer darum, euch zu sagen, Leute, ne, don't trust, verify und schaut hin und schaltet euren eigenen Kopf an. Was ist da eigentlich so dahinter? Und dann lass uns jetzt nochmal so diesen Bogen zum Bitcoin spannen. Wann bist du denn dann eigentlich wirklich zu Bitcoin gekommen in diesem ganzen, wo,
Ja.
ne, von dem Anfang, wo du gesagt hast, ah ja, eigentlich so richtig ins Finanzsystem, Geldsystem hast du dich erst in den 20, also ne, um 20 rum irgendwie eingelesen. Wann hast du denn dann verstanden, wie Bitcoin dazu halt wirklich ein Gegenentwurf ist?
Also bei mir waren es so drei Phasen. Phase 1 war 2015, da war ich einfach neugierig, dachte, das ist wahrscheinlich eh Scam, aber jetzt kaufst mal so ein Ding. Bitcoin gekauft, halbes Jahr behalten und mit sage und schreibe 100% Gewinn, 200 Euro, wieder verkauft. Okay, Haken dahinter, Bitcoin gesehen, war für mich durch, ich habe 256 Euro oder so für einen bezahlt und habe dann 400 irgendwas habe ich dann im Verkauf wieder gekriegt. Dann war das Thema für mich abgehakt, Bitcoin gesehen, ist irgend so ein komisches Scam-Ding, erledigt. So, dann 2016, so ein Jahr später, habe ich dann angefangen, zufällig mal über den Kurs nochmal zu betrachten. Denk mal, was? Stand, ich weiß es nicht mehr. Der stand auf jeden Fall deutlich höher. Und dann habe ich mir nochmal das Thema genauer angeschaut. Also da ging es dann los, dass ich dann so langsam angefangen habe zu verstehen, ja, okay, das ist so eine Art digitales Gold. Also da ist was dran so. Also das war so das, was ich dann so im Kopf hatte. Und so 2000, ja, ich sag mal 18, 19 ging das dann so los, als ich mich dann auch mit den ersten Konzepten vom digitalen Euro befasst habe. Witzigerweise ist 18, 19 so eine Vorabstudie rausgekommen, wo sie so Forschung ohne Auftrag betrieben haben und da einfach mal beschrieben haben, was man denn dann so mit digitalen Zentralbankwährungen machen könnte. Und ich kannte das vorher nicht. Also ich hatte keinen Kontakt zu den Dingen, die ja früher schon in China liefen. Das ist ja schon 2000. 12 oder so losgegangen. Und ich fand es hochspannend. Und so diese Konstellation, dass man sich ja dann, wenn man sich mit CBDCs beschäftigt, sich ja auch mit Geldkonstrukten beschäftigen muss, hat sich das dann irgendwie so ergeben. Und dann kam bei mir irgendwo im Kopf so das Bild an, digitaler Euro, zensurresistentes Geld, dezentrales, zensurresistentes Geld. Und das war dann so für mich so der Knackpunkt, sie an das Ganze so ranzugehen. Und dann, ja, so 2020 war das dann schon so, dass ich sehr, sehr, sehr viel Zeit in die Geldtheorie dann gesteckt habe. Und ja, was habe ich denn da gelesen? Mal überlegen. Ja, genau, von Ludwig von Mises, wie heißt denn, ihr Geld und Umlaufmittel, irgendwas, also wo er seine Professur damit gemacht hat. Ich komme auf den Titel gerade nicht, sorry.
Kannst ja noch nachliefern, dann
Liefer ihn noch nach.
liefern.
Steht da hinten im Regal.
Genau, liefers nach. Wir verlinken es in den Shownotes. Bücherempfehlungen kann ich immer, nehme ich immer gerne an. Okay, damit wir es jetzt nicht noch zu sehr ausdehnen. Wenn wir haben über den Euro gesprochen, über das Eurosystem, wir haben jetzt die CBDCs angesprochen, was da halt für noch ein Risiko drin steckt, rein theoretisch. Und ich finde, wir haben auch gut rausgearbeitet, irgendwie, ne, diese Verstrickung von Geld aktuell, dem Geldsystem und der Politik. Was siehst du denn jetzt beim Bitcoin so als den wesentlichsten Gegenentwurf? Warum gehst du für Bitcoin jetzt los?
Ich meine, also das wesentliche Merkmal ist ja, du hast beim digitalen oder du hast bei den ganzen Zentralbankwährungen einen zentralen Player oder mehrere zentrale Player, die da ihre Interessen ja, umsetzen können. Und genau das hast du beim Bitcoin eben nicht, weil es ein dezentrales System ist. Es gibt keinen CEO, es gibt keinen Politiker, der daran was rumschrauben kann, sondern es ist einfach ein System, in dem verschiedene Marktteilnehmer freiwillig interagieren, und weil das Ganze aus spieltheoretischer Sicht so schlau gebaut ist, befruchtet sich das gegenseitig, und es ist sehr, sehr, sehr schwer zu zerstören. Also so ein bisschen wie das Internet für Informationen ist Bitcoin für mich eine Geldinfrastruktur. Also ich betrachte Bitcoin als Geldinfrastruktur, das man benutzen kann, um Zahlungen zu versenden, und ja, dass praktisch dann eine Wertspeicherfunktionalität dazu kommt, ist eigentlich so ein Add-on. Wenn dadurch, dass einfach die Möglichkeit besteht, zensurresistente Zahlungen auslösen zu können, führt es dann eben auch dazu, dass das Ganze eine Wertbeimessung kriegt. Und da ist, glaube ich, die Analogie zum Gold gar nicht mal so schlecht, weil ich unterhalte mich ganz gern mit Goldbugs, und die erzählen mir immer, ja, aber beim Gold, da habe ich dann das und das in der Hand. Und dann gehe ich her und sage, ja, pass mal auf, die jährliche Goldproduktion wird nur zu 10% in der Industrie benutzt, der Rest wird entweder zu Schmuck verarbeitet oder zu Barren geschmolzen und landet irgendwo im Tresor.
Tja.
Wo ist denn da der Wert? Ja, gut, und wenn man sich eben das mal so zu Ende überlegt, hast du da von Ludwig von Mises das Regressionstheorem, dadurch, dass praktisch die Menschen wissen, naja, ich hatte gestern bei Gold einen bestimmten Wert, geht es halt immer weiter zurück, bis es auf irgendeine Ware zurückgeht. Also wenn man jetzt mal unser Geld nimmt, ich weiß, dass unser Geld irgendeinen Wert hat, weil es gestern noch was hatte und weil ich mir vorgestern auch noch was kaufen konnte und so weiter. Wenn man diese Kette jetzt zurückgeht, dann landest du irgendwann dann bei Edelmetallen, und irgendwann landest du dann bei einem klassischen Warentausch, was weiß ich, Olivenöl gegen whatever. Und dann hat sich eben das Edelmetall als Zahlungsmittel herausgebildet. Und weil das so praktisch ist, eben so ein allgemeingültiges Zahlungsmittel haben, bekommt es ein monetäres Premium obendrauf. Und dieses monetäre Premium ist das, was du beim Gold hast. So, und wenn man jetzt das Ganze weitergeht, ist es auch vorstellbar, dass du hast eigentlich eine stehende Spekulationsblase. Du hast bei Gold eine stehende, über Jahrzehnte oder Jahrhunderte, Jahrtausende stehende Spekulationsblase. Und es ist meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich, dass du bei Bitcoin was Ähnliches hast, weil nur eben aktuell mit einer viel, viel kürzeren Historie. Die Historie ist ja erst so gut 15, 16 Jahre alt. Aber es zeigt sich doch, dass so unter hoher Volatilität aber eine gewisse Werthaltigkeit vorhanden ist. Also in bestimmten Preisregionen bewegt sich das Ganze. Also die Wertbeimessung der Teilnehmer ist immer noch gegeben. Es ist nie so, dass es total auf Null runtergeht oder irgendwas, sondern es ist unter Schwankungen ein Preisanstieg. Und da ist es durchaus vorstellbar, dass Bitcoin meiner Meinung nach auch Gold irgendwann sogar vielleicht ablösen kann oder dass es nebeneinander besteht, wobei die Theorien ja eigentlich alle in die Richtung gehen, dass es eigentlich nur ein Geld in einer Gesellschaft gibt. Also deswegen ist so, mein Investment Case ist auf ganz lange Sicht, irgendwann löst in X Jahren, was in X Jahrzehnten wird Bitcoin Gold als ja, Asset ablösen. Und deswegen ist so meine Preisprognose, ja, du saugst halt die Marktkapitalisierung gegen Gold ist weitgehend irgendwann mal in Bitcoin auf. Das ist so mein Take, den ich dazu habe.
Spannend. Wobei, also lass uns nochmal da jetzt zu den Vorteilen von Bitcoin kommen. Und ich habe da eine Frage von vorhin sozusagen oder eine Anschlussfrage an was du vorhin gesagt hast, was ich noch nicht wusste. Ich lerne immer wieder selber noch ganz viel dazu, voll spannend heute. Und zwar hast du ja gesagt, also jetzt als erstes Thema, Bitcoin ist unabhängig, ne, von den ganzen, die darauf Einfluss nehmen können. Das halte ich mit auch für eines der wichtigsten Themen. Dann haben wir die Knappheit, das haben wir ja auch schon besprochen. So, und jetzt ist es ja aber eigentlich im Gegensatz zu Gold ein Geldsystem, das wir, ne, für Zahlungen peer-to-peer irgendwie auch richtig nutzen können. Du hast jetzt vorhin diese Nummer da bei Rossmann angesprochen mit der Blue, wie
Ja,
ist das?
Blue Code.
Blue Code, genau. Da hast du gesagt, wäre eine Alternative zu diesem digitalen Euro.
Ja.
Ist dann nicht Bitcoin die noch naheliegendere Lösung als Alternative zum digitalen Euro?
Aus gesellschaftlicher Sicht ja, aus politischer Sicht nein.
Nee, aus
Du,
politischer Sicht natürlich nicht.
ja, das,
Nein, für
also ich meine,
uns.
Bitcoin ist eine Graswurzelbewegung. Bitcoin ist bottom-up. Und ich sehe das Ganze so. Mein Wunsch ist eigentlich ein unabhängiges Geldsystem vom Staat zu haben. Und da hat sich Bitcoin inzwischen eine sehr, sehr mächtige Position erarbeitet. Ich weiß, die Notenbanken haben Angst vor Bitcoin. Darum reden die denn ja auch so schlecht, ne? Und wenn es Bitcoin nicht gäbe, dann könnten die noch viel mehr drehen. Aber sie wissen, da ist ein zensurresistentes Etwas. Und wenn wir es total übertreiben, dann gibt es ein Problem. Und allein das ist ja schon was wert. Also sprich, weil eben ein zensurresistentes Asset, das grenzüberschreitend weltweit genutzt werden kann, existiert, wo sie wissen, wenn wir jetzt den Bogen völlig überspannen, dann haben wir ein Problem. Also allein die Tatsache, dass es das gibt, führt dann dazu, dass sie sich wieder disziplinieren. Und natürlich wäre mein Wunsch, dass wir eher Bitcoin als, ich sag mal, als Geld benutzen, als jetzt irgendein weiterhin zentralisiertes System. Aber ich bin halt auch Realist. Ich meine, man muss es halt auf, also ich bin weit weg von der Hyper-Bitcoinization in den nächsten 5 Jahren. Das passiert vielleicht in 30, 40 Jahren. Also ich erlebe das wahrscheinlich nicht mehr. Und wenn, dann muss man mich dann schon mit einem Wägelchen irgendwo rumschieben oder so.
Ja, aber ich
Also,
meine, wir reden hier von Familien, ne? Und ich meine,
ja,
unsere Kinder. Ich habe immer so
klar.
die, ne? Wenn wir in Generationen denken, und
Das,
30, 40 Jahre ist jetzt nicht Jahrhunderte
na, ist
entfernt.
klar.
Und also
Also,
insofern ist das
deswegen finde
noch.
ich ja Bitcoin auch so spannend. Also aus Generationensicht, selbstverständlich. Deswegen ist es
Ja.
auch wichtig, sich frühzeitig auch damit auseinandersetzen. Ja, je mehr Zeit du hast, desto ja, besser ist es ja auch, um dein eigenes Vermögen, um deinen Wohlstand zu sichern oder einen aufzubauen. Also das
Und
ist ja so
ne,
der Punkt.
nochmal, die Zielgruppe hier sind junge, viele bestimmt junge Familien. Ne?
Ja.
Auch die werden in 30 Jahren, kommen die gerade irgendwie in die Rente,
Jetzt muss ich
sind
nur
ja
eine
dann.
kurze Anekdote erzählen, wie
Ja,
ich
bitte.
Sicherheit zu Bitcoin gewonnen habe, weil ich habe ja irgendwann mal erzählt, ich war am Anfang ja eher der so, ja, einsteigen, aussteigen, Trading, tralala. Und ich habe mit Bettina irgendwann so den Deal gemacht, jeder von uns hat so 200 € Taschengeld im Monat, das kann er verplempern, da darf er damit machen, was er will. Damit man nicht immer, du, ist es okay, wenn ich das kaufe und so, fanden wir irgendwie eine ganz gute Lösung für uns als Familie. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ey, ich kaufe jetzt einfach Bitcoin für das Geld. Und das war dann ein Betrag, der mir nicht wirklich wehgetan hat. Und weil ich hätte wahrscheinlich sonst vielleicht auch irgendwas gekauft, wo ich mir dachte, ah ja, komm, ob das, das war im Kopf, war das dann eh schon weg irgendwie, das Geld. Und dann kam irgendwann doch ein ansehnlicher Betrag raus. Und dadurch, dass ich aber dann doch immer wieder mit dabei war, habe ich so diese Volatilität dann eigentlich als nicht mehr so schlimm erlebt. Also ich kann es jedem empfehlen, also nicht so, ich steige jetzt mit einem Betrag ein, der mir wehtut, keine gute Idee, weil da ist dann der Schmerz, den du abends, nachts im Bett hast, wenn du sagst, oh, was ist jetzt, wenn jetzt nicht mehr das passiert, vielleicht zu groß. So dieses, ich kaufe einfach mit kleineren Beträgen, aber dafür kontinuierlich und möglichst früh, ist, glaube ich, eine sehr gesunde Variante. Nur weil es mir gerade einfällt.
Ja, nee, vielen Dank. Und ich sehe es auch so. Und vor allen Dingen wirklich, wenn wir sehen, was haben wir, wenn wir jetzt damit anfangen, zum Beispiel irgendwie auch für die Kinder irgendwie einfach einen kleinen Sparplan laufen zu lassen,
Ja.
so, ne? Das tut niemandem weh. Früher, ne, habe ich auch schon ein paar Mal jetzt im Podcast gesagt, gab es sowas wie das Mäusekonto oder da haben die Großeltern gemacht oder so, ne? Also das ist ja auch nichts, das ist ja was, was wir gewohnt sind tatsächlich. Und das jetzt einfach mal anzufangen, und dann zu überlegen, was passiert, wenn wirklich der Bitcoin entweder der Standard wird, ne, so wie früher der Goldstandard wird, war jetzt dann irgendwie, ne, irgendeine Währung auf dem Bitcoin-Standard dann basiert, oder sogar tatsächlich irgendwie ein Geldsystem wird, was genutzt wird. Ganz ohne Konkurrenz weiß ich nicht, aber so, ne? Also ich sehe es wirklich so, auch wie du das gesagt hast, auf lange Sicht hin. Nicht irgendwie, ne? Ich gewinne jetzt irgendwie morgen hier den Jackpot und werde irgendwie zum Multimillionär und so. Das
Ja.
ist in meinem Kopf lustigerweise von, also nicht von Anfang an, aber als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, war das irgendwie nie ein Thema. weil ich auch irgendwie, weiß ich nicht, in meiner Welt, in der ich groß geworden bin, war, wenn man irgendwie was gespart hat, das war immer für irgendwie, wenn ich dann mal
Ja.
später so, ne, in Jahrzehnten. Also ich
Kenne
habe so
ich
eine
auch noch.
Denke irgendwie in Jahrzehnten. Deswegen dieses ganze Trading ist mir vollkommen fremd. Ich kann mit überhaupt nichts anfangen. Und das, aber ich glaube, das ist das, warum ich damit so gesund auch umgehe und warum ich
Ja.
eben dieses Potenzial in Bitcoin sehe. Weil das macht alles, wenn man sich damit beschäftigt, so viel Sinn zu sagen, ich, ne, habe jetzt kleinere Beträge und im Zweifel übergebe ich das meinen Kindern und im schlimmsten Fall, wenn es immer noch nicht ist, dann den Enkelkindern, wenn dann die Welt noch besteht, ne, dann kann sich's eigentlich nur ausgezahlt haben. So, weißt du, das ist so
Ja.
meine Denke
Ja,
dahinter.
nee, da bin ich komplett bei dir. Deswegen bin ich auch sehr, sehr, sehr vorsichtig, so dieses Thema, was die letzten Jahre immer wieder mal so hype, Bitcoin auf Kredit kaufen. Oh, habt da Bauchweh. Das kann man alles, meiner Meinung nach kann man das alles machen, wenn jetzt jemand wirklich sehr, sehr, sehr vermögend ist und sagt, okay, ich habe drei Immobilien und kein Bitcoin, aber ich will die Immobilien nicht verkaufen. Jetzt nehme ich halt mal für eine Immobilie einen Kredit auf, weil ich sie nicht verkaufen will und das stecke ich jetzt so nach und nach mal in Bitcoin. Solche Leute können das alles machen. Kein Thema, no way. Ist sicherlich etwas, wo so jemand auch ja, sehenden Auges entscheiden kann, der das Risiko einschätzen kann und. Aber herzugehen und zu sagen, ah, ich nehme den Konsumentenkredit auf, da kann ich jetzt noch günstiger kaufen, boah, finde ich eine ganz, ganz schlechte
Nee.
Idee, weil das meiner Meinung nach eigentlich genau dem Gedanken von Bitcoin entgegensteht, weil du willst ja eigentlich irgendwo schon eine gewisse Freiheit auch damit bekommen. Du möchtest ja finanziell ein bisschen Freiheit haben und. Das ist ja die Idee. Aber durch einen Kreditvertrag, den du dann nutzt, um eben einen Vermögenswert zu erwerben, bei dem du hoffst, dass die Numbers go up passieren, ja, hast du ja genau das Gegenteil. Du verpflichtest dich ja noch mehr. Und deswegen bin ich da ganz, ganz, ganz skeptisch. Obwohl das jetzt die letzten Jahre immer mehr hypt. Und
Ja,
sicherlich
aber
auch
ne?
tolle Provisionen damit zu verdienen sind,
Wir
wenn man
haben
es
ja
bewirbt.
vorhin, ich glaube, das war noch im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt, ne? Dieses Bitcoin, wie sich das entwickelt und ne, wo es
Ja.
herkommt, wo wir eingestiegen sind, wo es jetzt inzwischen steht und was dann jetzt so, das wird sich noch die ganze Zeit wieder verändern und ich sehe, also ich glaube, dass wir halt immer noch in diesem Fiat-Geld, ne, also ne, Notenbanken-Geld denken, so verhaftet sind, viele, ne, dass diese Ursprungsfunktion von Bitcoin immer noch
Ja.
nicht ansatzweise
Ja.
wirklich gelebt und ne, im Unterbewusstsein verankert sind, sodass du das gar nicht mehr, ne, weil es ja auch noch nicht jetzt
Ja.
real ist, so, ne? Man versucht es jetzt irgendwie schon so zu nutzen, aber da steckt ganz viel, ich sag mal so, Fiat-Denke drin, wenn man ne, solche Sachen macht oder auch diese ganzen ETFs und ne, diese Michael Saylor-Nummer und so weiter. Das führt jetzt hier zu me für meine Anfängerin da zu weit. Aber ich merke einfach, dass wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt und es runterbricht auf diese Grundfunktion, die das mit sich bringt, bei mir löst das aus, zu sagen, okay, ich habe da eine, ne, einfach ein paralleles Geldsystem, in dem ich jetzt schon, von dem ich jetzt schon profitiere, an dem ich antizipiere, an dem ich einfach beteiligt bin. Und das allein gibt mir für alles, was da gerade im größeren Umfeld passiert, so eine, ja, einfach so ein
Ja,
Sicherheitsgefühl.
ich denke, das Thema Zeitpräferenz ist da auch wichtig, also weil du ja das Fiat-Mindset angesprochen hast. Ich glaube, du hast aktuell einfach das Problem, dass die Menschen über Jahrzehnte hinweg programmiert sind im Kopf. So nach dem Motto, wenn ich jetzt irgendwo ein bisschen was spare, sparen heißt, ich will es ja sicher haben. Sicher ist irgendein Banksparvertrag oder irgend sowas, wo praktisch in Euro-Geldwerten halt das Geld ja gespart wird. Und dann stelle ich nach X Jahren fest, eigentlich kriege ich jetzt weniger dafür, als ich mir mal ausgemalt habe. Und das sorgt halt einfach dafür, dass du immer schneller konsumieren musst. Weil du merkst, naja, alles, was ich auf die Seite lege, das verliert ja irgendwie an Wert. Und wenn du das halt drehst, wenn du feststellst, ey, je länger, dass ich warte, desto mehr kann ich mir dafür ja auch kaufen, desto eher ist halt natürlich auch die Bereitschaft, mal auf etwas zu verzichten und eben zu sagen, ich tausche jetzt das, was ich in Bitcoin liegen habe, vielleicht später gegen irgendeinen Wunsch, den ich habe, sondern warte jetzt da einfach mal. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sogar viele, ich sag mal, aus dem progressiven oder aus dem linken linken Bereich oder aus dem grünen Bereich auch durchaus attraktiv fänden, aber die kriegen den Bogen nicht hin. Also so nach dem Motto, naja, eigentlich wollen wir ja eigentlich so ein bisschen wirtschaftlich schrumpfen und nicht immer dieses ewig größer und irgendwelche unsinnigen Produkte, die niemand braucht, konsumieren, sondern man möchte eher nachhaltiger werden. Und so dieses Nachhaltigkeitsding verträgt sich extrem gut mit Bitcoin, obwohl das auf den ersten Blick total komisch klingt. Also wenn man das irgendjemand erzählt, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, sagt, der ist total verrückt, passt überhaupt nicht zusammen. Aber wenn man sich die Eigenschaften ansieht, die eben dann ein gutes Geld wie Bitcoin mit sich bringt, dann hast du eben genau den Effekt, dass du merkst, oh, warten, sparen, lohnt sich wieder. Produkte zu kaufen, die lange halten, lohnt sich wieder. Ich möchte kein Handy, das ich nach 2 Jahren wegwerfen muss. Ich möchte eins, das ich noch 4, 5 Mal richten kann, dass ich es vielleicht 5, 6, 7 Jahre benutzen kann. Und ich denke, das sind alles Prozesse, die eben durch ein besseres Geldsystem ausgelöst werden können. Ganz egal, welches das jetzt ist. Und ich glaube, Bitcoin ist aber der beste Kandidat dafür.
Ich habe auch schon ein schönes Interview mit Eva Braukmann, weiß nicht, kennst du Eva?
Ja, ja.
Aufgenommen, genau zum Thema, ne, Minimalismus, ausgelöst durch eben den Bitcoin-Gedanken quasi. Mhm. Und ich glaube auch, dass das einer der Punkte ist, die für Familien, und zwar nicht nur, weil es Bitcoin gibt, sondern weil es die Idee von Bitcoin gibt. Ja. Das ist meine These. Ne? Sie sagt schon, wenn du das verstanden hast, dass es so ein Geldsystem gibt und damit anfängst zu hinterfragen, wie dieses aktuelle Geldsystem uns in diesen Konsumismus und in die Konsumentenkredite, ja, und so weiter treibt, was das eigentlich für ein unfassbarer Unsinn ist.
Ja.
Und nur allein, weil du das verstehst, änderst du schon was für dein Familienleben ganz konkret, weil du viel mehr hinterfragst, muss ich den Kram jetzt irgendwie kaufen?
Mhm.
Und gerade, ne, mit Kindern, ne, deine sind jetzt schon größer, aber wobei auch, ne, gerade dann, wenn sie aus dem Haus gehen und so,
ja,
das ist ja auch nochmal interessant, was sie sich dann alles so wünschen. Also, ne, da wirklich immer wieder das runterzubrechen und denen auch ein Gefühl dafür zu geben, was ist wert eigentlich, wenn man irgendwie über Geld spricht, ist, glaube ich, was mit dieser Bitcoin-Idee überhaupt schon so ins Familienleben einzieht.
Definitiv.
Schön. Harald, also das war jetzt ein wilder Ritt hier durch wahnsinnig viele Themen. Wie gesagt, ihr wisst schon, ich sage das immer am Schluss, es soll euch eine Idee davon geben, worum es geht, wenn wir über Bitcoin und Geldsystem sprechen. Schaut euch auf meiner Webseite nochmal um. Da gibt es den Bereich Wissen und Ressourcen, wo man viel da nochmal ins Detail einsteigen kann. Schaut unbedingt bei Harald beim Kanal, YouTube-Kanal vorbei, Mises Geld. Lest auf jeden Fall das Buch. Lest es mit euren Kindern, wenn sie schon ein bisschen älter sind, um Grundverständnis davon zu kriegen, weil auch wenn es Fiktion ist, es ist viel auf Realität gebaut und macht ein schönes Bild. Harald, ich danke dir. Ich habe am Schluss immer 2 Fragen für meine Gäste und die darfst du jetzt auch nochmal beantworten. Die erste Frage lautet: Für welche 3 Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Ja, das ist zum einen meine Frau, meine Familie und ich denke auch, so dass ich irgendwo so ein sehr positives Weltbild von meinen Eltern mitbekommen habe. Also bei mir ist das Glas immer halb voll. Also das ist etwas, wo ich glaube, was mir auch geholfen hat, viele geschäftliche Erfolge zu erzielen, weil ich einfach positiv an sehr viele Dinge rangehen konnte. Und das ist etwas, wurde mir irgendwie in die Wiege gelegt und da bin ich sehr dankbar dafür.
Mhm. Super, voll schön. Genau, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Familien da draußen?
Positiv denken. Also, sorry, es ist, denke ich, so das Wichtigste, sich nicht von diesen ganzen Geräuschen außenrum ablenken lassen, zu gucken, was ist für uns als Familie wichtig, was funktioniert für uns als Familie, warum sind wir als Familie stark, das ist etwas, das hat uns und unserer Familie auch immer sehr gut geholfen. Es gibt auch mal schlechte Zeiten, wo man sich dann vielleicht gegenseitig auch stützen kann. Und ich glaube, so dieser Zusammenhalt in der Familie ist extrem wichtig. Ich bin der Meinung, die Familie ist eines der wichtigsten Konzepte in unserer Gesellschaft. Und ich finde es sehr, sehr traurig, dass das politisch die letzten Jahrzehnte sehr stark eher in eine andere Richtung gegangen ist. und so die familiären Werte nicht mehr so hoch geschätzt werden, wie das vielleicht noch vor vielen Jahren war. Es wird eher so ein bisschen als rückständig betrachtet, aber ich bin überzeugt, dass Familie eigentlich so das wichtigste gesellschaftliche Konstrukt ist, das es überhaupt gibt.
Ja, vielen Dank. Das ist auch nochmal eine sehr wichtige Botschaft, dass wir das uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Harald, vielen, vielen Dank für diesen großartigen Einblick. Man sieht, wie viel Wissen du hast, man hört, wie viel Wissen du hast. Und danke, dass du das mit uns teilst, dass du da immer wieder dich auch neu aktuell informierst und das auch auf deinem Kanal teilst. Ich schaue da ab und zu mal vorbei, was du da für Wissen teilst. Also das ist schon echt wichtig, dass es diese Quellen gibt.
Ich danke dir für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Susanne. Dankeschön.
Super. Dann, ja, mir auch. Also, erstmal alles Gute und vielleicht hören wir uns dann irgendwann nochmal.
Gerne. Ciao.
Bis dann. Tschüss. Hey, schön, dass du bis zum Schluss zugehört oder zugesehen hast. Und falls dir das gefällt, was ich hier mache, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du mir hier einen Kommentar schreibst, wenn du den Beitrag likest oder mir sogar ein Abo schenkst. Du weißt, dass das dann dazu beiträgt, dass sich dieser Inhalt weiter in der Welt verbreitet und noch mehr Familien erreichen und inspirieren kann. Weitere Informationen, vor allem zum Thema Bitcoin, findest du auf meiner Website fixthefamily.net. Und wenn du Gedanken hast oder Fragen, dann freue ich mich wirklich von ganzem Herzen, wenn du mir schreibst an susanne@fixthefamily.net und ich werde dir auf jeden Fall persönlich antworten. Und jetzt vergiss nicht, Freiheit ist eine Entscheidung. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.